Ihr hört Episode 17. Heute ist Mike Schuhe zu Gast, der Mann hinter dem Luftkühlersmagazin.
Wie ihn als Kind der Kammergier seines Onkels prägte, wieso er nur 12 Monate für die Wiederbelebung seines T1-Busses brauchte und wie man im Jahr 2024 auf die Idee kommt, eine eigene VW-Zeitschrift ins Leben zu rufen, das erfahrt ihr jetzt.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Tag, Helge.
Moin, Georg.
Hallo, ihr da draußen.
Hallo, Mike.
Hallo, ihr beiden. Danke fürs Einladen und ich freue mich, dabei zu sein.
Hallo, Mike. Schön, dass du dabei bist.
Sehr gerne. Wir freuen uns.
Ich stelle dich erstmal unseren Hörern kurz vor. Mike ist 37 Jahre alt, Videograf, Cutter und Mountainbike-Guide und der Mann hinter dem Luftkühlersmagazin, das ihr vielleicht schon kennt. Davon ist im Frühjahr die 3. Ausgabe erschienen zu Hessisch Oldendorf, also dem berühmten legendären Veteranentreffen, plant er was ganz Besonderes, aber dazu kommen wir später noch. Und natürlich stehen in seiner Garage auch mehrere Heckmotor-VW, alle aus den 50er und 60er Jahren. Und das ist natürlich das, was uns auch interessiert, was wir immer zu Beginn des Podcasts wissen wollen. Wann begann bei dir die Liebe für die luftgekühlten Volkswagen, Mike?
Ja, also die begann ziemlich früh, auch wenn ich da jetzt noch nicht so wusste, dass da mal so eine richtig leidenschaftliche Liebe raus entsteht. Im Prinzip hatte meine Mutter als erstes Auto einen 70er Kammergier, einen roten, und ist den im Alltag einfach gefahren. Es war immer ihr Traumauto. Und als ich dann unterwegs war, also bei meiner Mutter im Bauch, hat dann mein Onkel, der so ein bisschen eher mein großer Bruder ist, wir sind auch nur 12 Jahre auseinander, 15 Jahre, Entschuldigung, auseinander, hat den dann bekommen und dann später auch als 18-Jähriger dann auch fahren dürfen. Und deswegen sind so mit, ja, 2, 3, ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber so die meine ersten Erinnerungen an diesen 70er Kammern, den mein Onkel dann als, ja, frisch gebackener Fahranfänger dann auch gefahren ist. Am Anfang war der noch ganz original. Und ja, der hat mich dann immer mal mitgenommen in diesem Auto. Und das hat bei mir auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Das ist ja eigentlich ganz krass. Also wenn man sich überlegt, du bist 88 geboren, 70er Kammern, der war 18 Jahre alt, war ja eigentlich nur noch, also in 88 war das echt ein altes Auto.
Genau, also das, meine Mutter hat auch so ein bisschen abwertend das als Nuckelpinne bezeichnet. Das ist, ich weiß nicht, ob das so überregional bekannt ist, das Wort, ja. Aber das war also eins auch der ersten abgewandelten Worte, die ich dann irgendwie sagen konnte. Also ich wollte immer in der Nuckelpinne mitfahren. Ich habe das natürlich überhaupt nicht verstanden, was das eigentlich heißen sollte, aber was mich da, also woran ich mich da gut erinnere, ist, dass natürlich mein Onkel da drin saß. Der hatte zu dem Zeitpunkt eine Rockabilly-Band. Ich bin immer mal zur Probe mitgefahren und da, der sah halt cool aus, ne, mit so einer Lederjacke irgendwie. Und da lief immer ja funky Musik in dem Auto und der war so laut. So, das war was anderes als so die Autos. Also mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein Passat-Kombi. Ja. Und also das war ja eine ganz andere Erfahrung irgendwie. Und das hat mich dann ziemlich geprägt. Mein Opa hat mir, der ist auch so ein bisschen ja, Auto begeistert. Der hat mir dann damals so eine kleine, ich weiß gar nicht, ob es eine 100 DAX oder sowas war, auf jeden Fall so ein kleines Moped mit einem Beiwagen gebaut. Ja. Sodass ich mit ihm mitfahren konnte, so über den Hof oder so durchs Dorf oder so. Und dann musste der Beiwagen, wo ich drin saß, dann auch die gleiche Farbe bekommen wie der Kammann von meinem Onkel und wurde dann in der Nachbarwerkstatt, also da war der Nachbar, hat so ein bisschen in der Garage Autos lackiert, eher Opel und so, aber der hat dann genau in diesem VW-Ton dann halt auch meinen Beiwagen lackiert. War so mein Kammann dann mit 2, 3 Jahren.
Du bist ja so, also dein Vater hat ja alte Ducatis, dein Opa hatte eine S-Klasse, war ja auch autobegeistert. Also du bist da ja schon so mit in der richtigen Familie groß geworden, sag ich mal, zum Schrauben.
Ja, tatsächlich ist jetzt mein Opa hatte auch tatsächlich eine Brezel, so eine dunkelrote. Ich kenne den Farbcode jetzt nicht, aber so dieses typische Dunkelrot, irgendwie was man da so kennt von so einem Brezelkäfer. Da gibt es auch Bilder von, war irgendwie ganz stolz, hat irgendwie so einen Plattenspieler da mit eingebaut, der nie funktioniert hat laut meiner Oma, weil der immer gesprungen ist. Und ja, so ein bisschen die Begeisterung für schöne Autos war immer da, aber eigentlich der Erste, der so ein bisschen auch geschraubt hat in unserer Familie, war dann mein Vater. Der hat auch Kfz-Mechaniker gelernt mal. Und der hat dann auch das erste Mal diesen Karmann geschweißt. Der natürlich. Und ganz witzig, also diese erste Erfahrung, die bildet am Ende so einen Kreis, weil mein Onkel hat den dann von seinem besten Freund umbauen lassen, irgendwann, so ein paar Jahre später. Der war natürlich zu langsam, so ein Karmann, der sah ja zwar relativ schnell aus, und von meinem Onkel, das Trauauto ist so ein 55 Spider, weil der ein James Dean-Fan ist und so weiter. Jetzt kann man da so gewisse Parallelen ja irgendwie finden mit viel Fantasie zwischen den zwei Autos, aber der war natürlich viel zu langsam. Und dann hat dieser Freund, Michael heißt er, und der hatte damals hier am Niederrhein eine relativ bekannte Firma, die sich den Namen mit dem bekannten Magazin teilt, nämlich VW Trends hieß die Firma. Okay. Und die haben hier in Moers, also ich wohne jetzt in Duisburg, aber ich komme eigentlich aus Moers, hatten die so eine alte Esso-Tankstelle, und da war der Showroom, und dann kann ich mich auch noch erinnern, mein Onkel hat da teilweise Rockkonzerte gegeben, da hatten die so einen halb abgeschnittenen Käfer so an die Wand befestigt und das so angemalt, als wenn er da gerade durchbricht durch diese Wand. So, das war für mich als Kind natürlich auch irgendwie beeindruckend. Und die hatten aber eine Werkstatt so ein bisschen ausgelagert, so in so einen Hinterhof, so ein paar Straßen weiter. Und als ich dann das ist vielleicht jetzt ein bisschen vorweggegriffen, aber auf jeden Fall bin ich jetzt in dieser Halle zufällig gelandet und schraube da, wo damals mein Onkel den Karmann hat umbauen lassen.
Krass, cool.
Und das ist aber erst später aufgefallen, durch einen Zufall. Ja. Und dieser beste Freund hat mich irgendwann dann mal von meinem Onkel hat mich mal besucht und kam dann in meine Halle oder in unsere Halle reingelaufen und sagte dann: Ach, guck mal, meine alte Halle, da war die Lackiererei. Da stand mal eigentlich war die Hebebühne hier vorne, hier sind noch die Dübel im Boden, die haben wir abgeschnitten, und ja, der kannte das alles noch. Der wusste noch, da müsste noch ein Sicherungskasten hängen hinter so einer Wand und so, und das wusste der. Das war schon irgendwie witzig dann.
Ja,
genau.
Was hat's denn mit dem roten Blitz-Pixie-Büchlein auf sich? Ich glaube, das hatte ich auch. Das hast du ja aufgeschrieben.
Genau, also so als Kind. Ich bin so ein relativ visueller Mensch irgendwie. Also ich fand immer schön, mir was anzugucken und Farben und auch Comics und so weiter. Und mein Onkel, der teilt diese Leidenschaft, und der hat mir damals ein kleines Pixie-Buch, also diese kleinen 10x10 Zentimeter großen Bücher, geschenkt mal irgendwann. Und das heißt Der rote Blitz. Und da geht es darum, dass ein Auto, und das kann jeder mal googeln, roter Blitz, Pixie-Buch. Für mich ist das ein Karmann, weil das kann auch ein Typ 3 Cabrio sein. Das könnte auch irgendwie was, keine Ahnung, könnte auch ein Rometsch sein oder so. Aber für mich damals war das ganz klar, das war rot. Das hatte diese typischen Kotflügelformen und die runden Leuchten und vorne keinen Kühlergrill und so. Das war für mich ein Karmann. Und in dieser Story rettet dieses Auto, dieser rote Blitz, so 5 Kuscheltierfreunde vor einem Ungeheuer. Also das fährt irgendwie durch Loch Ness, und dann ist da dieses Monster von Loch Ness, und dieser Karmann rettet die halt.
Okay.
Und das hat natürlich zu dieser Story, zu dieser Superhelden-Story um meinen Onkel so ein bisschen und sein Auto so noch dazu beigetragen, so ein bisschen.
Ja.
Super.
Genau. Und vielleicht noch auch eine Story, eine witzige dazu noch, zu diesem Karmann. Der hatte von meinem Opa das Kennzeichen RR1 bekommen, also damals noch Wesel, mittlerweile gibt es wieder Moers, MO, aber damals war es Wesel, WES, und dann RR und ein 1, was ja schon relativ besonders ist. Und mein Opa hatte dann die 111 dazu an seiner alten S-Klasse da. Und ich habe halt als Kind echt gedacht, so, und habe es dann auch meinen Freunden so erzählt: Ja, guck mal hier, der Opa, der hat, der Benz vom Opa, der fährt über 100, 111 steht ja da drauf. Und war dann irgendwann mit meiner Logik irgendwie total enttäuscht, dass der Karmann ja wohl nur ein fährt, sozusagen. Genau, und ja, aber so typische Kinderlogik dann.
Super. Wir haben immer früher im Tacho geguckt immer. Und dann, immer was auf dem Tacho steht, das muss das Auto auch fahren. Also jede ja, Granate, stimmt. Der fuhr 220 und so, muss ja.
Da hattet ihr aber keine Ahnung, weil wir wussten nämlich, dass das, was auf dem Tacho steht, da musst du 20 km abziehen, das ist, was er wirklich schafft.
Ach echt?
Ja, so haben wir das uns immer gesagt.
Nee, also bei mir war immer, der kann 220 fahren. Wenn 220 draufsteht, kann auch 220 fahren. Ganz klar.
Ja, so hat jeder irgendwie seine Theorien schon immer gehabt.
Kindergeschichten sind schön, ja.
Ja. Du bist ja dann, bevor du irgendwann zum Auto gekommen bist, warst du ja aber auch schon mobil mit 2 Rädern und mit 4 Rädern und mit allen möglichen.
Genau. Also ich bin so ein Dorf weiter von Moers entfernt aufgewachsen. Und da war, also erstens mal war da gar nichts anderes zu machen. Also zu Fuß war alles viel zu weit. Das heißt, ich habe zur Schule gehen gar nicht erlebt, sondern ich bin mit Fahrrad gefahren.
Mhm.
Und auch so, also dass unser Freundeskreis da, die Jungs, was wir so gemacht haben, wir sind halt, ja, wir haben uns abgeholt gegenseitig und sind halt mit unseren Bikes halt rumgefahren. Und der coolste war natürlich der das Mountainbike mit den meisten Gängen hatte. So daran ließ sich das ablesen, wer der coolste ist. Und da mein Vater ja auch zweiradaffin ist, hatte ich immer ein sehr cooles Mountainbike. Und dann, ja, dann war der Weg nicht mehr weit bis zur ersten Rampe irgendwie aus zwei, so wie das wahrscheinlich jeder damals gemacht hat, irgendwie aus einem Holzbrett und 2 Steinen. Und ja, dann sind die reihenweise kaputt gegangen, die Mountainbikes, bis dann, also diese, ja, das war ja dann irgendwann in den 90ern, da waren die Mountainbikes ja sehr rudimentär ausgestattet, ja. Aber es gab schon BMX-Räder, die das alles aushielten. Und irgendwann hat dann mein Vater dann entschieden, okay, es gibt jetzt ein BMX-Rad, weil wir können nicht alle 2 Wochen ein neues Tretlager kaufen, was abbricht irgendwie. Genau, und dann war das halt so immer schon ein Hobby, so ein bisschen als Ersatz für Motocross, weil ich Motocross immer super cool fand, aber da, mein Vater war immer auf Montage und so, das ließ sich gar nicht machen, also zeittechnisch nicht. Es gab dann irgendwann den Kompromiss, nämlich Kartfahren, also mit einem Rennkart, weil mein Vater, der hat so eine Abneigung gegen dreckige Fortbewegungsmittel. Der putzt sehr gerne, sag ich mal. Und da war Motocross keine Option für ihn. Und dann haben wir irgendwann, ja, gab es dann einen Kart für mich und meine Schwester und für ihn halt auch. Und dann sind wir ganz viele Jahre lang sehr, mit sehr viel Spaß als Familie Kart gefahren. Ja.
Deine erste Prägung mit dem Auto war ja nicht VW. Du hattest ein Peugeot 106 S16. Was für einen 18-Jährigen auch schon echt stramm ist. Also nettes Vehikel. Davon hast du dir dann noch ein zweites gekauft.
Ja, genau.
Den du für den Nürburgring fertig gemacht hast. Ja. Wie bist du denn dann zum VW gekommen?
Im Prinzip, ich hatte ja meine BMX-Freunde und wir waren zusammen dann auch auf der Schule und so. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen verteilt. Ich bin studieren gegangen und also ein paar von diesen Freunden haben schon diese Halle gehabt, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Und hatten dann bei VW ihre Ausbildung gemacht, haben dann da gearbeitet. Und mein bester Freund, der ist dann auch irgendwann gewechselt zu VW. Also wollte eigentlich mal Lehramt studieren und hat dann doch was anderes gemacht, nämlich bei VW angefangen. Und ist dann auch in diese Halle. Dadurch habe ich die anderen halt kennengelernt und ich kam dann da rein und dann hatte ich zwar einen coolen Peugeot, der schnell war und so, aber die hatten alle, also da stand halt ein Polo G40 Turbo, ein 16 VG60 Golf, also jetzt kein Limited Golf, sondern ein Nachbau, also oder kein Nachbau, aber ein Auto mit so einem Motor. Und mein bester Kumpel hatte sich dann als Daily tatsächlich so einen richtig coolen Golf 2 gekauft, so ein GT. Und dann war ich so ein bisschen der Aussätzige. Zwar war mein Sauger 106 fast so schnell wie die aufgeladenen VWs, aber irgendwie hat das nicht so den gleichen Vibe gehabt, weil auch kein Mensch sich für Peugeot interessiert hat. Ich hatte den nur gekauft, weil der schnell war und ich gesehen habe, dass die Dinger auf der Nordschleife sehr gut funktionieren.
Ja.
Und ja, aber trotzdem war es dann irgendwann so, dass ich dann alle meine 106er, es waren nämlich mal zwischenzeitlich 3, aber einer war kein 16 vor. Dann habe ich die alle 3 verkauft und von dem Geld mir meinen ersten Golf 2 dann gekauft. So ein Terracotta Perleffekt, rotes roten 2-Türer oder 3-Türer. Und den habe ich so ein bisschen umgebaut, also wirklich nur Gewindefahrwerk und so ein paar BBS-Fängen vom Cabrio, vom Golf 1 Cabrio. Und das war dann auch schon. Aber dann sind wir alle zusammen so mit den Zweiergolfen immer zu so Youngtimer-Treffen, Oldtimer-Treffen, so ein paar Golf-2-Treffen gefahren. Und das hat dann schon Bock gemacht. Aber das waren halt nur so Tagestreffen, ne? Also so morgens hin, mittags wieder zurück.
Du hast ja dann, also das war mit 26, mit 28 hast du den roten Golf verkauft und hast einen blauen gekauft.
Genau.
Und du wolltest eigentlich einen silbernen GTI, finde ich auch sehr schön.
Ja, das war so die typische Geschichte. Ich habe nach was ganz anderem gesucht, aber dann irgendwie diesen blauen gefunden. Das war dann ein Viertürer und der war wirklich noch ungeschweißt und oder auch ohne Rost, was beim Golf 2 jetzt auch nicht mehr so selbstverständlich war. Der war halt auch so ein bisschen weird. Der hatte so eine blaue Velour-Ausstattung und ja, der sah irgendwie komisch aus, aber ich hatte so eine Vision. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich schon irgendwie einen Digifiz mir hingelegt und 16 VW Caro Sitze und so, weil ich das Ding eigentlich, ich wollte eigentlich auch einen 16 VW 60 bauen. Ja, und dann kam das Ding und dann bin ich umgeschwenkt, weil ich gesagt habe, also der hatte alte Zentralelektrik. Das heißt, das war alles mit Digifant und so nicht so ganz einfach. Also auf so einen modernen Motor umzubauen von einem Nach-Facelift. Und dann habe ich irgendwie gesagt, nee, das funktioniert alles nicht. Ich muss irgendwie so ein Oldschool-Ding daraus machen. Mhm. So was Analogeres. Und habe dann irgendwie lange überlegt. Und klar, Weber-Vergaser ist ja immer so eine gute Idee, sag ich mal. Nur irgendwie passt das ja beim Golf 2 nicht so richtig gut, weil da so wenig Platz ist. Aufgrund der, wie der Kopf aufgebaut ist, stehen die Vergaser nach hinten zur Spritzwand. Und das wollte ich irgendwie nicht. Das sah blöd aus. Und irgendwie, ja. Und dann habe ich lange überlegt und habe gedacht, ja, das muss man doch auch andersherum hinkriegen und bin dann im Golf 1 Infoforum, das ist bestimmt dem einen oder anderen noch ein Begriff, auf so einen Umbau-Thread gestoßen von einem ganz coolen schwarzen Golf, der einen Quersprungkopf auf einem so einem Zwei-Ventiler halt hatte. Und da habe ich gesagt, ja genau, guck mal, genau, das wollte ich ja machen. Und habe dann da, das war sehr, sehr gut beschrieben. Also da war wirklich ein ellenlanger, weiß ich nicht, 150 Seiten Umbaubericht, wo wirklich jede Idee, jede, ja, auch jedes Scheitern und so weiter, alles dokumentiert war, sodass ich mich da einlesen konnte. Weil ich bin ja jetzt nicht vom Fach. Also ich habe ja noch, also ich bin ja kein Kfz-Mechaniker oder so. Und das fand ich sehr gut. Und irgendwo auf Seite 122 von 170 oder so, habe ich dann mal so ein Bild gesehen, wo ein Duisburg-Kennzeichen drauf war mit. Und da habe ich gedacht, ja, okay, das kann ja nicht so weit weg sein. Ne? Versuchst du mal rauszufinden, wie man den Typen kontaktiert. Und dann habe ich irgendwie über Umwege dann so einen YouTube-Kanal gefunden, wo das Auto auch wieder fuhr. Und da war dann wiederum ein Instagram-Kanal verlinkt irgendwie. Oder beziehungsweise über den Namen, den gab es dann auch bei Instagram. Yeah. Und dann habe ich dem Typen einfach geschrieben und gesagt, ey, ich habe sowas Ähnliches vor, ich habe aber noch 1000 Fragen und habe so angefangen, 10 Fragen oder so aufzulisten. Und dann kam er einfach nur zurück, ey, komm einfach vorbei und die Adresse. So einfach ohne, also ich hatte keinen Kontakt mit zu ihm.
Yeah.
Und und das war dann der Lars Hardacker. Der ein oder andere kennt ihn wahrscheinlich, oder viele werden ihn kennen, unter Splitbus Farm. Das ist, glaube ich, so sein Name bei Instagram. Und der ist relativ bekannt in der Szene, hat einen richtig coolen T1-Bus auch und so.
Und, guter Freund auch von Kai Behrens, den wir in Episode 7 hatten. Genau
richtig, ja. Und dann bin ich, das wusste ich aber natürlich alles zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich wusste ja schon noch gar nicht, dass er überhaupt einen T1-Bus hat. Hat mich auch ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht interessiert. Für mich war er halt der Typ mit dem richtig coolen Golf. Und da bin ich dahin und hat mir auch, also war super nett und freundlich und zuvorkommend und so. Also für so jemanden, der jetzt einfach so ihn im Internet angequatscht hat und sein Wissen abziehen will, sozusagen, war der ganz anders, als so man das sonst gewohnt ist. Also ich hatte auch damit gerechnet, dass da gar keine Antwort kommt oder so, ne? Wenn man so jemand anschreibt, ne? Ja, und dann sind wir irgendwie, dann war relativ ernüchternd, dass das Auto schon so halb zerlegt in so einer Garage stand. Weil für mich war das Coolste, was es überhaupt gibt auf der Welt. So ein Golf 1 der hatte dann alle Dash-Anschlüsse und das Ding war richtig cool, ne? Für mich damals in der wassergefüllten Welt. Und er hatte damit aber eigentlich schon abgeschlossen. Und fing halt dann, hat mir zwar alle Fragen beantwortet, aber meinte halt sofort, aber mach das nicht, kauf dir lieber einen Bus. So, aber zu dem Zeitpunkt, da habe ich ihn gesagt, was soll ich denn mit so einem Bus? Also, das ist ja langsam und irgendwie, das sieht ja auch komisch aus, das hat aber, ist auch kein Spaßauto, das ist irgendwie ein Lieferwagen so, ne?
Ja.
Also, ich fand schon T1 cool, so knuffig irgendwie, aber da ich das selber haben muss, nee, keine Ahnung, ich wollte was Schnelles haben.
Ja. Weil ich das super und spannend finde, dass hier echt einer sagt, also jemand aus der in der Goldfischen alles durchgemacht hat, sagen wir so, ne, der in der Goldfischen sehr viel erlebt hat, der dir dann sagt, steig doch gleich lieber oben auf den Luftgekühlt, das ist schon cooler.
Ja, er hatte zu dem Zeitpunkt, das wusste ich aber da ja gar nicht, das war gerade die Übergangszeit, wo Lars auch, ich glaube ein Jahr vorher oder so, den Kai kennengelernt hatte.
Ja?
Mhm. Und mit einer sehr ähnlichen Story. Also er kam ja mit dem Wunsch irgendwie, seinen Bus tiefer zu legen, auch irgendwie an Kai und diese ganze Truppe. Und ja, und dann bin ich sozusagen mit meinem Wunsch, den Golf umzubauen, zum Lars gekommen. Und da sagt sie, ja, er war halt gerade mitten in diesem Thema und wollte den Golf loswerden und hat dann direkt gesagt, kauf dir lieber einen Bus.
Ja.
Und ja, habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht, braucht man nicht, werde ich niemals kaufen, habe ich zu der Zeit gesagt. Und hab dann diesen Umbau dann halt wirklich komplett gemacht, also diesen Golf 2 wirklich komplett einmal umgedreht, also mit Fahrwerkbremsen vom G60 und diesem Querstrom-Weber-Motor und schön DBS und so und das alles eingetragen und bin dann auch ein Jahr lang damit super gerne gefahren, war ein richtig gutes Auto, war schnell, war schön und so weiter. Und irgendwann hat mich Lars dann eingeladen zum Pizzaessen bei ihm auf dem Hof an der Werkstatt.
Mhm.
Dann bin ich mit dem Auto dahin und dann fing er wieder an mit dem Bus sozusagen. Und da habe ich ihm gesagt, nee, ich brauche wirklich überhaupt kein Bus. Also wenn ich mal ein luftgekühltes Auto haben will, dann muss das ja ein Karmann sein. Und habe ihm dann quasi die Story erzählt, die ich euch gerade erzählt habe. Und das hat er dann so abgespeichert einfach mal. Erstmal. Weil ich sagte, ja, okay, finde ich auch cool. So, damit kann er leben, quasi. Für mich war das aber, ich wusste schon aus der Erzählung von meinem Vater, dass man so ein Auto eigentlich nur kaufen kann, wenn man Karosseriebauer ist. So ein Karmann. Und weil der hat da auch Lebensjahre dran verloren, an dem Karmann von meiner Mutter und dann von meinem Onkel. Und hab das einfach nur so abgetan. Hab gesagt, ja, also wenn, dann ein Karmann, aber ich brauche eigentlich nichts anderes.
Genau. Also dir war das zu heikel, dieses alte Auto, weil wegen Rost, weil Kotflügel verschweißt.
Genau.
Da hattest du einfach Respekt vor.
Ja, genau, zu dem Zeitpunkt wusste ich das auch noch gar nicht so richtig. Also ich wusste nur, jeder, der irgendwie gesagt hat, also ich wusste irgendwie, dass die zwei schönsten Autos, die man kaufen kann, ist ein 3750er Porsche und und halt ein Karma. So, ja. Weil da kann man, wenn da was kaputt ist, also an der Karosse, kann man nichts selber machen. Machen, weil halt man kann kein Kotflügel austauschen oder keine. Ja, genau. Und und deswegen, und auch das war mir auch, ich hatte erstens überhaupt gar keine Ahnung und hatte auch die finanziellen Möglichkeiten in meinem Kopf waren gar nicht da, weil ich gedacht habe, so ein schöner Karmann, der muss ja unglaublich teuer sein. Ja.
Ich finde das spannend. Da haben wir, Helge und ich, uns im Vorhinein schon drüber unterhalten. Also ein 14er Karmann ist ja jetzt bis auf Lowlights, also die haben wir auch schon erklärt, die Autos vor Baujahr oder Modelljahr 60, sind die eigentlich vom Preis her echt noch in Ordnung? Die sind gar nicht so mitgestiegen in dieser ganzen Bubble jetzt so in den letzten Jahren.
Ja.
Und ich hätte gedacht, dass du, also klar, ein 2er Golf war in den 2010er oder 20er oder ja 2010er Jahren, aber der war ja auch nicht mehr günstig. Also da
ich habe den sehr günstig bekommen.
Okay.
Und ich habe den dann auch einem Kumpel verkauft, den ich auch aus BMX-Tagen kannte, dessen Traumauto auch irgendwie ein 2er GTI war. Und habe ja, ich sag mal, genau das, war ja ein Kumpel, ich habe dem gesagt, guck mal, hier ist die Excel-Tabelle, das habe ich bezahlt dafür. Ich habe da wirklich alles aufgelistet. Und dann hat er gesagt, alles klar, ich gebe dir das Geld dafür. So. Und dann war ich bei plus minus null so. Ne? Aber das ist, also für mich war ein Karmann einfach, das war mein. Das ist einfach zu teuer gewesen. Also es war ja trotzdem mal, ich sag mal, wenn man jetzt einen fertigen Golf 2 gesehen hat, der hat vielleicht 10.000 Euro gekostet, fertig gebaut. Wenn man gut eingekauft hat, die Basis, Aber ein guter Karmann war damals auch bei 20.000.
Das ist 20 musst du rechnen,
ja. Genau. Und ja, ich meine, ich habe einen normalen Job und habe auch studiert und so. Das heißt, ich hatte jetzt nicht so wie meine Kumpels, die schon seit 10, 15 Jahren sparen konnten. Das habe ich jetzt auch nicht. Dementsprechend war das für mich eigentlich utopisch, genau.
Und dann hat Lars dich aber 2021 angerufen.
Genau. Ja, genau. Also es war dann so, ich bin ja Mountainbike-Guide im Sommer. Also ich arbeite bei einer Mountainbike-Event-Firma und mache da den ganzen Videokram für YouTube. Und im Winter und im Sommer bin ich halt Bike-Guide. Das heißt, ich fahre mit Leuten zum Beispiel von Füssen, hier Schloss Neuschwanstein, zu Gardasee mit dem Fahrrad in einer Woche so über die Berge mit dem Mountainbike. Und bei einer so einer Tour, da waren wir gerade, ich glaube in St. Moritz, klingelte dann so mitten auf der Tour das Handy und Lars war dran. Dann habe ich nur so gesagt, hey Lars, ist was passiert oder so? Weil der hatte mich noch nie angerufen. Ja. So, und sagt er, nee, ruf mich mal gleich zurück. Habe ich das dann irgendwann abends gemacht. Und dann sagte er, ja, ich habe deinen Karmann. Also ich habe einen Karmann für dich gefunden. Sogar in deiner Wunschfarbe. Da musste ich erstmal überlegen, weil ich hatte ja nicht gesagt, such mir bitte einen, ich will jetzt sofort einen kaufen. Sondern ich hatte gesagt, wenn überhaupt mal, dann würde ich einen Karmann nehmen. Aber ja, wer Lars kennt, und den kennen ja einige, der weiß, wenn man sowas sagt, dann ist bei ihm im Kopf abgespeichert, ja, okay, jetzt müssen wir dem Jungen einen Karmann besorgen. Und das hat er dann halt auch so gemacht. Also er hat mir dann zwar gesagt, Lowlight und weiß ich nicht, Kardinal Rot und ist auch ein 16 Meter Roter drin und ist schon tiefer und so und MP5 Spoke drauf und so.
Was davon hast du verstanden?
Gar nichts. Also ich habe Karmann, hatte ich verstanden. Ich wusste so ungefähr, dass es was gibt, was Lowlight heißt und das bedeutet, das ist viel teurer als einer, der nicht Lowlight ist. Aber was es eigentlich damit auf sich hatte, das, keine Ahnung, habe ich mich nie mit beschäftigt.
Ja.
Ich hatte aber ja jetzt noch 4 Tage Tour vor mir, habe natürlich an nichts anderes mehr gedacht und habe gedacht, ja, okay, jetzt musst du dich zumindest mal informieren, weil du kannst ja nicht einfach sagen, nee, interessiert mich nicht oder ja, will ich haben, ja. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also habe ich dann recherchiert so, weil ich lese nicht auch gerne in Sachen ein und so und dann sind natürlich so ein paar Sachen aufgefallen, da habe ich, ja, okay, jetzt verstehe ich, was ein Lowlight ist und ja, die Farbe, die ist ja ziemlich cool und ja, und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, dann lass uns den mal angucken fahren, nächste Woche. Also ich war ja noch in den Bergen und dann darauf die Woche sind wir uns den angucken gefahren und das war beim Victor, Victor Riesing, den kennt auch der ein oder andere von der Hot Aircut Box aus.
Genau, aus Pirmasens.
Aus Pirmasens, genau. Und der hatte den schon ein paar Jahre, den Bagel. Und brauchte jetzt irgendwie Kohle für einen, ich glaube, einen 56er Schwedenbus, den er irgendwie schon zugesagt hatte, aber noch nicht wusste, ein Auto muss dafür gehen. Und hatte dann wahrscheinlich dem Lachs gesagt, hey, hier, wenn du mal einen weißt für mein Karmann. Und dann sagt er, ja, hab, weiß ich. Und ja, auf jeden Fall sind wir dann dahin. Und ich kam ja aus der Welt, ich hatte einen Golf 2, da war nicht ein Kratzer drin. Der war, der stand immer in dem VW-Showroom von einem Autohaus. Und der war nahezu Neuwagenzustand. Und dann komme ich da hin. Natürlich ist das ein beeindruckendes Bild gewesen. So ein Karmann, ich hatte ja das letzte Mal einen Karmann mit 3 gesehen. So. Und, oder mit 4 oder 5 oder so. Ja. Und dann kommt man da in diese Halle von Victor und dann liegt da so ein Karmann, der so hoch ist wie die Hüfte sozusagen. Ja, ist natürlich beeindruckend, aber der war natürlich, der hatte halt Patina.
Mhm.
Ne? Also das war, ist halt so ein typisches Amerika-Auto mit so gerissenem Lack und ja, so hier und überall eine Delle und eine Schramme und alles so. Vorne, der Vorderwagen war so halt selber lackiert, wie wir das halt so kennen, was uns jetzt nicht schockt heutzutage, aber damals habe ich gedacht, du Scheiße, was ist das denn für ein Ding?
Ach, das hast du noch nie gesehen vor, diesen Rattenlook oder so, oder Patina-Look, das war...
Nee. Nee, ich war, unbekannt. Also diese Wassergekühlt-Szene, die war ja eher so, da musste alles neu lackiert sein.
Ja, klar.
Also klar, habe ich mal so richtige Ratten gesehen, so, ne, so was wie, also wo man richtig Rost sieht und so.
Nee.
Aber ist ja jetzt so ein bisschen dazwischen.
Patiniert, also, genau.
Genau, der ist einfach patiniert. Und das sah auf den Bildern irgendwie besser aus. Und dann habe ich gesagt, ja, so viel Geld für so ein Auto und so, das muss ich mir dann doch nochmal überlegen. Dann sind wir nach Hause gefahren, weil ich habe gesagt, ich kann den jetzt nicht kaufen. So, da war ich nicht drauf vorbereitet irgendwie.
Nee.
Und also wir haben doch, genau, wir haben noch eine Probefahrt gemacht durch Pirmasens. Ja, ich bin noch nie vorher einen unsynchronisierten ersten Gang gefahren.
Bist du schon mal luftgekühlt gefahren?
Nein, nein.
Also keine stehenden Pedale?
Nix. Gar nichts, gar nichts.
Das ist ja schon die Sache, das wird sich ja schon.
Und der Victor, so wie er halt ist, also ich habe halt jetzt gedacht, er fährt, ich setze mich daneben so. Ja. Nee, der hat mir direkt den Schlüssel inhalt. Ich habe erstmal auf der falschen Seite nach einem Zündschloss gesucht, weil ein Lowlight hat halt wie ein Porsche links ein Zündschloss. Ja, und dann sind wir da so gefahren und ich habe halt bestimmt 4-5 Mal vergessen, so beim Anrollen an die Ampel oder so, wenn man den ersten Gang reinmachen will, also geht ja nicht. Also geht schon, aber macht halt Geräusch und unangenehmes Geräusch. Und ja, das war halt eine Horrorprobefahrt. Dazu kommt noch, ich bin ja relativ klein, das ging. Victor ist auch relativ klein, der saß vorne, aber der Lars, der ist ja, weiß ich nicht, der ist, wie groß ist der, 1,90 oder so?
Der ist größer als ich, ja.
Ja, und der saß hinten, also in dem Auto noch, ne? Und ja, also wirklich Horrorprobefahrt, also das war alles, das hat mich total überfordert natürlich. Ich war da nicht drauf vorbereitet und dann sind wir einfach abgehauen. Also was heißt einfach, ich habe gesagt, ey, muss ich mir überlegen. Sind wir nach Hause gefahren und dann habe ich
halt... Und wie war das dann im Auto? Also hast du eher gedacht, den kaufe ich nicht oder hattest du auf Lars Rat gehofft oder...
Ja, Lars hat natürlich gesagt, Alter, Lowlight, da gibt es nicht so viele von. Der ist vom Rost gut, der fährt, der ist auf 07er Nummer angemeldet und so. Das ist super. Das ist alles, was du brauchst eigentlich. Ich war aber da nicht so begeistert von wegen dem Zustand halt, ne? Weil ich halt gedacht habe, wenn ich mein ganzes Erspartes da rein butter, dann und habe aber irgendwie das Gefühl, das ist ein schlechtes Auto. Ich hatte einfach zu wenig Ahnung. Mache ich nicht. Und dann habe ich mir noch einen anderen Karmann angeguckt, der, vielleicht kennt man den auch, das war so ein blauer von dem Matthias Krenzer, der hat mal so umgebaute RDWs drauf mit so einem.
Matthias Krenzer von Gekrenzert.
Genau, richtig. Ah, der hatte mal so einen blauen, seeblauen Karmann, der hatte auch so ein merkwürdiges Dach mit so einem Airbrush drauf oder so.
Okay.
Auf jeden Fall, das Auto habe ich mir dann auch angeguckt. Das fand ich dann, also spätestens da habe ich gesagt, okay, ich brauche auf jeden Fall einen Karmann, weil der sah halt genauso cool aus, so also flach und so. Der war auch ein bisschen billiger, aber der war noch nicht getüft sozusagen. Also der hatte kein H-Kennzeichen. Und hier in Duisburg ist halt Umweltzone. Klar. Und da hatte ich irgendwie auch so ein bisschen Bammel. Und habe dann mich immer mehr mit Karma beschäftigt und war dann irgendwann auch der Meinung, so irgendwie 2-3 Monate später, dass ein Lowlight schon cooler wäre. Und Victor brauchte dann noch dringender das Geld für seinen Bus. Also war der Anreiz auch noch ein bisschen größer und dann sind wir uns da einig geworden. Und dann habe ich den auf Achse durch Platzregen von Pirmasens über Köln im Berufsverkehr mit glaub, 1,5 Stunden Stop and Go nach Hause gefahren.
Das war eine Tausche, ja.
Ja, also wir sind morgens hin, haben das alles gemacht, haben noch ein bisschen was gegessen und so und sind dann noch zurück und wir waren dann irgendwie, weiß ich nicht, 12 Stunden unterwegs oder so für die ganze Tour und ich war wirklich fix und fertig mit dem ganzen Ding, aber dann auch happy irgendwie, das dann auf den Hof zu stellen beim Lars neben seinen Bus und so, da sind die ersten Fotos entstanden und dann war ich auch total happy mit dem Ding irgendwie und das fühlte sich dann auch schon irgendwie an wie meins. So.
Ja. War der damals statisch tiefer gelegt oder auch schon mit Airride?
Nee, genau, der Victor hatte da so Hijacker einfach auf einer normal breiten Achse, dann so schmale MP-Nachbauten, also diese Five-Spoke-Felgen, in schmal, irgendwie 5 oder so waren die breit und so ganz schmale so Langgangreifen vorne, so 165, 45 oder so, also so hat mir auch alles nicht gefallen so richtig, aber das Auto war tief und fuhr einigermaßen und und so ging das dann los.
Hast du dann erstmal was dran gemacht oder bist du es erstmal gefahren, wie es war?
Also erstmal bin ich so ein bisschen damit rumgefahren, aber, also da war ja auch mein ganzes Geld weg. dann war aber, wie es kommen muss natürlich, war dann irgendwie 2-3 Monate später, war der Motor dann so, hat er so viel Öl verloren, dass ich irgendwann gesagt habe, ey, Lars, du hast doch Ahnung von Motoren, können wir da nicht mal gucken? Dann sagt er, ey, wenn wir den rausholen und ich mache den auf, dann müssen wir den auch wieder zusammenbauen und den bauen wir nicht wieder mit alten Teilen zusammen. Ja, und dann kam wieder so ein bisschen so von wir gucken nur mal und dichten ihn ab Bis ist dann daraus geworden, dass wir den direkt umgebaut haben, also auf 1641 und Doppelweber-Vergaser und coole Köpfe und also so AA-Performance-Köpfe und ja, halt so ein bisschen frisiert, dass der, ne, also schön auf alt gebaut, also mit einem runden Gebläsekasten und einer so einer Porsche-Lichtmaschine, so einer 90 mm, dass das halt aussieht so ein bisschen wie so ein, ja, also für einen Laien jetzt ein bisschen mehr an 30 PS Motor erinnert als jetzt an so einen modernen. Das war dann schon so ein bisschen, also da habe ich dann so angefangen, mich so ein bisschen mehr auszukennen und halt auch mal Entscheidungen mitzutreffen und so. Und hatte natürlich mit Lars jemanden, der da schon viel Erfahrung hatte. Mhm. Deswegen, das war so das Erste. Ja, aber für coole Felgen und so, da reichte einfach das Geld nicht. Da war einfach kein Geld mehr da. Ja. Und ich wollte halt erstmal fahren. Ne?
Klar.
Also,
klar. Habt ihr das Getriebe denn auch gleich umgebaut jetzt? Da war immer noch das Teilsynchrongetriebe drin?
Nee, das ist bis heute drin.
Oh.
Das habe ich sogar, also das, ja, also das ist bis heute drin. Ja, fahre ich auch gerne so. Also
ja.
Ich finde, ich habe da immer so ein bisschen Disput mit meinem Vater, der hat auch so ein F-Modell, so ein Porsche, und der muss da immer irgendwie alles dran modernisieren. Und ja. da streite ich mich jedes Mal mit ihm. Weil ich finde, wenn man sich ein gut fahrendes Auto haben, also wenn man das haben will, dann soll man sich ein neues Auto kaufen, finde ich jetzt. Ich finde das gerade cool, diese Experience, dass man eben zum Beispiel ein teilsynchrones Getriebe hat. Oder okay. Halt, dass das halt eben nicht alles so ist wie ja. An einem neuen Auto.
Ja, ja. Du fährst aber so ein Ding anders. Also ich habe kein Teilsynchrongetriebe, aber ich fahre zum Beispiel, ich muss es gerade ausholen. Du hast vorhin gesagt, so an die Ampel, wenn man an die Ampel ranrollt, den ersten Gang einschalten, so, ne? So, das mache ich zum Beispiel gar nicht. Also wenn ich sehe, da vorne wird eine Ampel rot, dann nehme ich den Gang immer raus und roll also einfach im Leerlauf an die Ampel ran, halte an, lass den Motor jemand laufen, dann wird gelb, dann trete ich die Kupplung und fahre eben wieder los, ne? Also das heißt, diese, wie soll ich sagen, ich komme gar nicht dazu, da irgendwie den ersten Gang reindrücken zu wollen, vom zweiten den ersten Gang reindrücken zu wollen. Das ist so eine Sache, die mache ich eigentlich gar nicht.
Ja, ich mittlerweile auch nicht
mehr. Nee, genau, ich sage ja, das wollte ich ja sagen. Man verändert sein Fahrstil mit einmal, ja.
Ja, total, ja. Und das irgendwie gehört das auch zu dieser Folklore dazu für mich. So dieses Einsteigen, links den Schlüssel umdrehen, ja. Erst den zweiten, dann den ersten wieder so, ja. Um den zu finden, ja. Und so. Das ist irgendwie das, was das anders macht. Sonst, also und auch unterscheidet von modernen Autos. Ja,
ja, das ist halt einfach ursprünglicheres Autofahren. Also ich meine, klar, so Vorkriegsleute, die lachen sich jetzt kaputt, ja. Wenn wir davon reden, von ursprünglichem Autofahren. Aber man muss ja auch überlegen, die Autos sind mittlerweile 50, 60, 70 Jahre alt. Das sind einfach Welten zu einem heutigen Auto. Also
absolut.
Ganz klar.
Absolut.
Andererseits,
das ist wirklich was ganz, ganz anderes, ja.
Andererseits finde ich ganz oft, also ich habe mich schon öfter wiedergefunden, auf so einer längeren Fahrt mit dem Karmann, wo ich gedacht habe, also wenn ich hier aussteige, habe ich keine Rückenschmerzen. Mhm. Und also das fährt schon, also man kommt da mit schon komfortabel und relativ, also in der gleichen Zeit wie mit einem modernen Auto an.
Ja.
Also dafür finde ich es dann schon wieder cool.
Das stimmt.
Ja.
Auf jeden Fall. Genau.
Wie war das dann mit Treffen? Bist du mit Lars gleich irgendwie losgezogen oder was kam da als erstes auf dich zu?
Ja, also wenn es nach Lars gegangen wäre, der wollte mich direkt zu allem mitnehmen. Der kannte das natürlich auch schon alles. Ich kannte ja nur Autotreffen, so wie die mir nicht so viel Bock gemacht haben. Nämlich man fährt da irgendwie hin, stellt sein Auto dahin und irgendwie laufen alle Leute rum und finden irgendwelche Fehler an irgendwelchen, da ist der Lack nicht gut oder das hätte man besser machen können. Also so habe ich leider die Treffen immer erfahren vorher. Und deswegen war ich da nicht so super motiviert. Und das hat Lachs schon so ein bisschen geärgert, weil ich immer mal abgesagt habe. Der hatte dann versucht, er meinte, ja, zu dem Zeitpunkt, das muss 21, glaube ich, gewesen sein. Herford war da irgendwie verschoben auf April.
Ach ja, Pandemie, ja klar.
Genau, und da sagt er, ja, komm mit und da können wir auch pennen und so. Und da habe ich schon gesagt, nee, das ist nichts für mich, da an so einem Güterbahnhof da mich irgendwie hinstellen und da, wo soll ich denn pennen in dem Kram oder so? Nee, fahr mal alleine. Und dann war, glaube ich, das Gleiche mit Hannover.
Mhm.
Ne, da war ich ja noch irgendwie, fand ich auch irgendwie blöd. So Käfer, habe mich überhaupt nicht interessiert. Mai Käfer treffen, fand ich irgendwie, also ich wusste einfach zu wenig. Nee. Ich habe halt gedacht, was soll ich bei einem Käfer treffen mit meinem Karmann so? Und der lag mir im Hä, verstehe ich nicht so. Und
dann fahren wir zum Karmann treffen, viel Spaß.
Genau, da bin ich alleine. Genau. Ja, aber so war das dann. Und irgendwann habe ich mich aber, da meinte er, ja, weil dann kommen wir nach Hessisch-Oldendorf. Da ist auch so, dass wir, da kann man irgendwie längere Zeit campen und da ist auch cool mit Freibad und da kommen alle mit und so. Da habe ich gesagt, ja, okay, da komme ich dann mit. Da konnte ich auch nicht mehr Nein sagen irgendwie, ne? Und habe mir dann so ein Dachzelt, also habe mir dann überlegt, wie kann ich denn überhaupt, ich kann ja nicht im Kaman schlafen, da kannst du ja kaum dann sitzen, ne? Also schon vorne, aber hinten stand schon nicht mehr. Und dann habe ich mir so ein Dachzelt halt besorgt und habe das irgendwie da drauf gefummelt. Und also so richtig mit Angst, so, ne? Ich wusste nicht, also ich hatte da drauf und ich habe echt da vorgestanden und so ein bisschen überlegt, steige ich da jetzt ein oder knickt das Dach dann ab, wenn ich da jetzt, weil hat ja keine B-Säule das Auto.
Ja.
Und ja, sieht alles so super filigran aus und ich hatte halt wirklich Angst, wenn ich da oben drauf gehe, dass dann das Dach verbogen ist oder so, ne? Hat aber gehalten. Also, ja, hat gehalten. Ja, ja, gut. Ja, und das war ja dann auch noch so witzig, weil die, da sind ja dann so Leitern dran an den Dachzelt, ja, an dem Dachzelt, und die waren auch so zwei zusammenschiebbar.
Ja.
Und dann ist das da drauf gemacht, auf dieses Auto, was ja nur 1,20 Meter hoch war oder so, wenn das auf dem Boden, also so mit dem Airride abgelassen. Ja. Und dann war selbst die eine Leiter zu lang. Also musste ich dann das Einschiebeteil von der Leiter wegtun und das eine Stück noch absägen, damit das überhaupt, weil der zu tief war, das Auto.
Für das so hätte sonst ausgesehen wie so eine Hühnerleiter wahrscheinlich, so eine flache.
Ja, die stand da, genau, so ganz flach. Da hätte man dann, ja, mit Fahrrad hochfahren können quasi. Aber das, genau. Das war ganz witzig. Ja, und dann funktionierte das aber. Und dann sind wir nach Hessisch-Ollendorf gefahren. Und ich habe halt gedacht, ja, okay, Hessisch-Ollendorf, was wird das für ein Kuhkaff sein? Da wird halt so ein Oldtimer-Treffen sein, wo irgendwelche alten Opas ihre Käfer irgendwie hinfahren. So. Und ja, komm, dann fahren wir da halt hin und machen uns einen schönen, das war ja auch super Wetter damals, 2020 da. Und ja, komm, machst du so ein bisschen Urlaub und wird schon cool sein irgendwie.
Wann seid ihr gefahren? Freitag, Donnerstag?
Mittwoch, glaube ich schon.
Mittwoch schon, okay.
Und sind dann tatsächlich aber über Nordhorn gefahren. Also wir sind beim Kai, haben wir angehalten, haben da den Kai und den Olli und den Hermann und so weiter alle eingesammelt. Und sind in Konvoi dann weitergefahren. Und das war schon so der erste, also da weiß ich noch, da war es schon anders als früher bei den Treffen. Ne? Also das fand ich schon mega cool, weil so mit so, ja, dann weiß ich nicht, 10 alte Autos, alles durcheinander. Ne? Also der Olli irgendwie mit einem Puck an einem tiefer gelegten Patina-Käfer. So was habe ich alles noch nie gesehen vorher. Und ja, dann halt Kai mit seinem Jürgens, mit dem Ovalien drauf und so. Also das waren ja Sachen, die habe ich alles, das war für mich völlig eine andere Welt. Also ich war schon total beseelt, nachdem wir in Nordhorn losgefahren sind. Und ich hatte ja überhaupt gar keine Vorstellung, was Hessisch-Ollendorf ist überhaupt. Also ich bin ja wirklich völlig ohne eine Vorstellung hingefahren. Und und dann kamen wir da halt an und ich habe mir gedacht, was machen wir denn auf diesem riesen Fußballplatz hier? Und dann sagte Lars, ja, nee, da sind noch zwei von diesen Fußballplätzen und die werden alle voll sein und das Dorf auch noch. Und dann habe ich so ein bisschen realisiert, wo das dann so hingeht. Und ja, es war halt natürlich mega geil da, ne? Also kann man nicht anders sagen. Das wurde dann, wir waren so mit die Ersten auf dem Campingplatz. Ja, und dann war das ganz cool, weil, also ich sag mal, ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt neu in die Szene kommt, normalerweise, dann dauert das ja Jahre, bis man mal jemanden kennenlernt, also bis man alle kennengelernt hat. Ich war da als Erster, war mit Kai und mit Lars da und die kannten ja jeden.
Ja.
Das heißt, jeder, der auf diesen Campingplatz drauf gefahren ist, hat den Lars und den Kai gesehen und gesagt, ah, den kenne ich, da fahre ich bei ihm vorbei. Und ich stand daneben. Also, ja, hallo hier, ich bin der Mike, der Neue mit dem Karma hier und so. Und und kannte dann quasi am ersten oder am zweiten Abend, kannte ich dann, ja, weiß ich nicht, schon 50% der gesamten Szene. Und habe dann auch gemerkt, dass ich wohl ein Auto gekauft habe, was nicht so oft gibt und was auch relativ, also was die Leute auch ein bisschen interessiert. So, haben mir natürlich Fragen gestellt, die konnte ich im Leben nicht beantworten. Und aber war witzig, auf jeden Fall. Also war ein richtig cooles Treffen, klar.
Aber du wusstest nicht, was Hessisch-Ollendorf ist, also welche Bedeutung dieses Treffen hat in dieser Szene?
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also aber vielleicht hat Lars mir das versucht zu erklären, aber...
Und ich kann sagen, aber Lars hat sicherlich gesagt, da kommt die ganze Welt hin, also dass da Leute kommen aus...
Ja, aber du weißt ja auch, Helge, was Freunde so erzählen, die ganze Welt. Ja, klar, da kommt vielleicht einer aus Belgien und einer aus Holland.
Ja, genau. Das wäre ja schon für mich schon viel gewesen, weil ich sag mal, wenn du jetzt auf einen, weiß ich nicht, Polo-Treffen in Melle fährst, da ist ja, wenn mal einer aus Holland kommt, dann ist das schon viel so.
Ja.
Es ist auf normalen Käfertreffen ja auch nichts anderes, muss man sagen. Aber in Hessisch ist jemand wirklich so, da kommt die ganze Welt, das muss man einfach so sagen. Ne?
Ja.
Von allen Kontinenten kommen die Leute angefahren, ja.
Genau.
Was war so dein Eindruck? Also ich finde es spannend, so ein paar Sachen, die du sagst, dass du zum Beispiel mit den Bussen nichts anfangen konntest. Also irgendwie, du bist jetzt 17 Jahre jünger als ich. Ich hatte, oder wir alle hatten genau dasselbe in den 90ern. Mhm. Also als wir deinen Führerschein hatten, Bus war total uninteressant. Also das hatten wir ja auch in der Episode mit Arne Steffen. Bus war langsam, Bus war ein Transporter, das ist was zum Umziehen, aber ansonsten braucht man das nicht. Man will was Spaß macht und schnell ist. So, das hast du genauso erlebt. Was ich spannend finde, du hattest ja dein Auto schon, ich meine, da gab es ja noch Magazine. Hast du jemals so Magazine gelesen, VW Speed, VW Szene, weil du ja so, oder hast du wirklich einfach auch gar keine Augen für die Luftgekühlten gehabt, weil du halt wassergekühlt gefahren bist?
Ja, ich würde gar nicht so sehr sagen, dass ich war auch nicht super tief in der wassergekühlten Szene drin am Anfang. Also, wir haben da unser Ding gemacht. Für uns war Golf 2 und Polo 2 das Coolste. Und ich meine, da gibt's ja auch genug zu tun. Also da kann man ja von bis bauen. Ich bin ja eigentlich, also mein Haupthobby, jetzt gerade ist das so ein bisschen, würde ich, ja, mein, ja, eigentlich, ja, meine eigentliche Leidenschaft seit Kindestagen ist halt Mountainbiken.
Ja.
Das heißt, ich bin da total drin. Also da ich sag mal, da kenne ich jeden aus Deutschland, weil ich quasi dabei war, als diese Mountainbike-Bewegung losging in Deutschland. Und eigentlich habe ich mich dafür so tiefgehend interessiert, dass das dann, also ich sag mal, nach Hessisch-Ollendorf wurde das dann, ging das erst eigentlich los, dass ich mich so richtig für dieses ganze, ja, für alles, was halt diese luftgekühlte Szene mitbringt, auch überhaupt interessiere. Also, ja, also
ja,
die Magazine, ich wusste, das gab's welche, da lagen auch welche bei uns auch in der Halle auf dem Klo. Da war irgendwie, habe ich letztens nochmal durchgeguckt, da war dann auch, kann ich mich auch erinnern, da war dann so ein tiefer Hebmüller mal, so ein weiß-schwarzer mit irgendwelchen, ich glaube, Sprintstars verchromten drauf, den fand ich damals schon cool, aber da wusste ich überhaupt nicht, was das ist. Für mich war das ein Käfer-Cabrio.
Ja.
Und deswegen, also ich wusste nicht so richtig, was abgeht. Also ich habe dann erst in Hessisch gesehen, dass, ich weiß nicht, da waren vielleicht noch zwei andere Lowlights und da war dann, und aber gefühlte 300 Brezelkäfer oder Ovalikäfer und 1000 Busse oder so, in meiner Wahrnehmung. Ja, und dann fand ich das schon ganz cool, dass ich da scheinbar mir was irgendwie gekauft habe, was so super nischig ist.
Ich finde das echt cool, wie schnell du den Schnorchel weggelegt hast, um das mal so im Bild festzuhalten, und dir eine Sauerstoffflasche geholt hast und einfach richtig tief in diese luftgekühlte Szene abtauchst. Also manche, die bewegen sich ja einfach immer nur knapp unter der Oberfläche, wenn überhaupt. Und du bist in kürzester Zeit, bist du hier richtig, richtig weit reingetaucht.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, das, ich glaube, das war so eine Mischung, eine Verkettung aus verschiedenen Sachen. Also natürlich hat das erstmal angefangen, erstmal hat der Lars mich gut aufgenommen, dann bin ich, der nächste Kontakt war dann Kai, Olli und so, und mit Olli, also ich sag mal so, wenn Olli und ich auf ein Treffen fahren, dann ist das so ein bisschen wie, als hätte man seinen Cousin von früher, würde man den wiedersehen. Also das war einfach eine Connection da irgendwie. Und dann ging das so weiter. Ne? Dann habe ich halt die Leute da in Hessisch-Ollendorf dann nach und nach kennengelernt. Also schon einige. Und dann auch schon hier, ja, so ein bisschen die ganzen, hier die Jungs auch, also Ole und Mo von, hier aus dem Norden, Ole mit Gerald, mit seinem Vater. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Nachname. Der Gerald hat auch so Bardors und hat ganz viele Busse. Und okay. Ole hat so einen 56er Bus. So einen weißen 56er. Die sind hier von dieser ganzen Nord-Clique. Diese Bus-Nord-Clique.
Busbrigade Nord.
Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube nicht, dass ich da drauf festgenagelt werde. Aber auf jeden Fall sind die für mich ganz weit aus dem Norden. Und ja, so ging das dann halt weiter. Und ja, und dann erstmal habe ich sehr positiv aufgenommen oder wahrgenommen, dass man da in der Szene ganz anders aufgenommen wird als in dieser Wassergekühlszene, wo es so Show and Shine ist und wirklich, da war wirklich mehr so, ich mache das Auto von dem anderen schlecht, weil das hätte man teurer oder besser machen können. Das habe ich halt cool gefunden, dass das da nicht so ist. Oder scheinbar nicht so ist. Jetzt kann das natürlich sein, dass ich einen extrem guten Start hatte, weil ich direkt die richtigen Leute kennengelernt habe, die halt das so sehen wie ich. Ich habe mich da einfach wohl gefühlt.
Nee.
Und dann war klar, ich meine, gut, das war auch ein guter Start, ne, SV Oldorf. Wenn man das treffen, ja, dann ist man wahrscheinlich, wenn das kalt lässt, dann hat man wirklich nichts in dem Hobby verloren, ja, glaube ich. Ja, und dann war ich natürlich total, also ich habe schon auf dem Treffen dann quasi die ersten Gespräche geführt. Ach so, eine schmale Achse, ja, okay, wie wird die denn gekürzt? Und dann habe ich natürlich gedacht, man nimmt einfach in der Mitte, schneidet die auseinander und schiebt die zusammen. Und ja, und dann haben mir so die ersten Leute das erklärt und gesagt, ja, es wird an deinem Kamm noch besser aussehen und könnte es auch besser lenken und breitere Felgen drauf und dieser ganze Kram. Das war natürlich so ein bisschen so ein Overload an Informationen, aber ich war auf jeden Fall schon ziemlich hooked, was das angeht, wie man das heutzutage so schön sagt. Genau. Ja.
Und dann im kommenden Jahr, 2024, hast du deinen Fuhrpark erweitert.
Ja, genau. Vorher habe ich den Golf dann irgendwann abgegeben, weil der wurde überhaupt nicht mehr gefahren. Also ich war dann wirklich, ich habe dann gesagt, ja, okay, Wassergekühlt braucht man wirklich, braucht kein Mensch mehr. Also ich zumindest nicht. Und genau, dann 24, also das war so ein bisschen, der Karmann war fertig. Also Lars hat zu dem Zeitpunkt auch noch einen Karmann. Und der war auch gerade fertig. Wir haben nochmal so über den Winter nochmal so ein bisschen alles neu durchgeschraubt. Mhm. Und ich hatte mich nochmal um das Fahrwerk gekümmert beim Karmann, weil das war natürlich nur mit so Hijackern und so. Und das war auch irgendwie blöd. Das konnte man nicht richtig lenken. Also nicht kompletter Neckeinschlag. Und das hatte auch so eine merkwürdige Lenkgeometrie, weil das war alles irgendwie nicht so richtig cool. Und da habe ich mich nochmal drum gekümmert. Und dann saßen wir, also es war wirklich wie so ein, also als wenn jetzt so ein Hollywood, also wenn man jetzt so Fast and Furious luftgekühlt machen würde, dann würden die das so skripten. Also wir haben quasi sozusagen die letzte Schraube umgedreht an unseren Karmännern und haben gesagt, ja, mega, haben uns da so in diesen Gartenstuhl gesetzt und war Sonne und haben gesagt, ja, mega, dann sind jetzt unsere Karmänner fertig, jetzt haben wir nichts zu tun, wir brauchen nur noch fahren. Wir brauchen nur noch die Saison, nur noch hinfahren. Ja. Und in dem Moment lief dann da so ein Typ, den wir beide nicht kannten, auf den Hof vom Lars und sagte, ja, darf ich mal gucken da so, zeigte so auf den T1 vom Lars, ja, klar, guck mal und so, und dann sagt, lief er so mit versteckten, so die Arme so hinterm Rücken, so wie man das so kennt von so älteren Herren und sagte dann irgendwann, da, ich habe auch noch so einen Camper und dann haben wir so, ja, cool, mega, geil, Ja, aber den habe ich mal vor 40 Jahren gekauft für meine Frau zum Hochzeitstag und so. Wollte ich ihr umbauen, aber habe ich nicht geschafft. Hat da einer Interesse von euch? Und zu dem Zeitpunkt haben Lars und ich gedacht, ja, okay, aber wer wird das sein? Wenn es gut läuft, ein T3, so ein
Lackierter oder so.
Und und ich war immer noch auf dem Standpunkt, ich habe ja einen coolen Karmann, ich brauche überhaupt keinen Bus, was soll ich mit dem Bus? Und wobei halt zu dem Zeitpunkt ist mir das schon so ein bisschen gedämmert, dass ein Bus praktisch wäre, weil man da halt dann nicht immer der Dachzelt drauf machen muss auf den kleinen Karmann. Und ja, und dann hat er gesagt, ja, der steht hier zwei Höfe nebenan. Und dann haben wir gesagt, wow, okay, können wir uns den mal angucken? Ja, komm, wir gehen rüber. Und dann sind wir halt rübergegangen und dann macht er ja dieses Tor auf und dann stand da halt ein T1. Wirklich ein Tier, ja, wirklich so ein Camper, wie er da hat. Ja. Aber halt in einem, also wirklich schlechten Zustand. Der hatte vorne gar keinen Boden mehr und Scheibenrahmen komplett durchgerostet, schon 15 Mal überlackiert in seinem Leben. Und irgendeiner hatte wohl gesehen, dass es ein Walkthrough gibt.
Ja.
Und hat sich gedacht, wieso habe ich keinen Walkthrough? Egal, ich setze die Flex an und hat halt dann die Trennwand da in der Mitte so weit eingeschnitten, bis er gemerkt hat, dass dann da dieser Werkzeugkasten kommt und hat dann aufgehört. Ja, und dann war da irgendwie noch so ein Glasdach von einem Corsa oder so drin und also wirklich fürchterliches Auto. Und ich wollte ja eh keinen Bus und dann habe ich gesagt, das ist mir zu viel Arbeit, da kann ich auch gar nicht, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt ja noch nie ein Schweißgerät in der Hand. Das war jetzt so ein bisschen, dann kam man dann die Vorderachse mal raus, die Hinterachse mal raus und so, konnte so ein bisschen was. Aber jetzt wirklich nicht, ich konnte jetzt keine Vollrestauration machen.
Nee.
Schon gar nicht schweißen. Und habe ihm dann eigentlich abgesagt und habe aber irgendwie so im Hinterkopf noch gedacht, mach ihm mal so ein ganz unrealistisches Angebot für den, der den trotzdem kaufen würde. Weil vielleicht lernt sie ja irgendwann mal schweißen. Und und dann zwei Wochen später oder so, also erst hat er gesagt, nee, das ist ja viel zu wenig Geld und so. Und dann habe ich gesagt, ja, macht ja nichts. Und zwei Wochen später oder so war ich wieder beim Lars. zufällig. Und dann klingelte das Telefon, dann sagte er, ja, hier, wegen dem T1-Bus. Ja, der muss jetzt weg. Also, wenn du den heute abholst, kannst du ihn für den Preis haben. Und dann habe ich so aufgeregt und habe halt so gedacht, ja, scheiße, jetzt ist ja wieder mein ganzes Geld weg. Und habe halt zum Lars gesagt, ey, hier, der Dings hat angerufen, komm, wir holen eben den T1 ab. Und der ist, oh, ja, perfekt. Da sind wir halt da so rübergelatscht. Also ich hatte halt nicht mal Arbeitsklamotten an. Ich war einfach so da zum Abhängen beim Lars. Ich hatte so meine ganz normalen Klamotten, da sind wir da rübergelatscht, so eine Minute ungefähr, also so raus aus dem Hof, einmal am Bäcker vorbei, am Bütchen vorbei und dann in den anderen Hof rein. Ja, und dann haben wir den abgebockt. Der stand auch so wie so hinten auf so Böcke, weiß ich auch nicht warum. Und haben ein bisschen Luft drauf gemacht und haben den dann rübergeschoben über die Straße. Geil. Der Lars hat quasi die Straße gesperrt. Ich habe den da, der Lars Sohn hat sich reingesetzt, hat gelenkt und ich habe den rübergeschoben.
Kohle hat er den beim nächsten Mal gemacht oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, habe ich, weiß ich nicht mehr, ja, irgendwie so. Ja. Okay. Also irgendwie, genau, aber ja, oder habe ich an dem Tag noch geholt oder so, ich weiß nicht mehr. Ja. Aber auf jeden Fall war klar, er wusste ja, wo der Bus steht. Er könnte sich auch wieder zurückschieben können, theoretisch. Ja, und dann haben wir, das war dann irgendwie abends und am nächsten Tag bin ich dann wieder rüber, dann in Arbeitsklamotten und dann haben wir so eine Bestandsaufnahme gemacht. Da haben wir gedacht, oh Gott, wo fangen wir denn da eigentlich an? Also ich habe das gedacht und Lars sagte einfach, ja, wieso? Ist doch egal, wir holen jetzt erstmal den Motor raus. So, gucken wir erstmal, was damit ist. Und da habe ich gesagt, ja, okay. Und dann haben wir einfach angefangen. So, war ein schöner Tag. Und ich hatte gar keinen Platz für das Auto, ne? Das war auch noch sowas. Ich hatte meinen Hallenstellplatz, da war der Karmann drin.
Ja.
Ich hatte keine Garage oder irgendwas und Lars hatte auch keinen Platz frei. Der hatte nur einen Platz im Hof frei, der war aber nie überdacht. Okay. Habe ich den trotzdem dahingestellt. Weil, wo soll ich ihn sonst hinstellen? Klar. Und dann haben wir irgendwann dann eine Halle da gebaut beim Lars, um halt solche Projekte durchzuziehen, aber das gab's da noch nicht. Nee. Also das heißt, ich habe im Regen und im Wind und keine Ahnung, habe ich da meinen T1 angefangen zu restaurieren, sozusagen. Und dann immer nur mit so einer Plane alles abgedeckt. Und wenn ich dann wiederkam, habe ich das wieder abgedeckt und dann angefangen. Wirklich, also ich war wirklich ein paar Mal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ich doch alles gar nicht und so. Und aber ja, Lars meinte, nee, wir machen jetzt weiter. Fang mal da an. Ja, dann ging das halt so los, ne? Und dann hat er gesagt, so, jetzt nimmst du das Schweißgerät und jetzt zeige ich dir das einmal und danach machst du das an deinem Auto. Ja, und so ging das dann los irgendwie. Und dann habe ich halt erst so Sachen, die man nicht sieht, so Ausleger mal ein Stück nachgeschweißt und so Batterieboden irgendwie an den Längsträger dran geschweißt, wo man es halt nicht sieht, wo es auch egal ist irgendwie. Und dann hinterm Scheibenrahmen mal so eine Stelle. Und ja, und dann ging das so weiter. Haben erstmal alles rausgeschnitten, also wirklich den ganzen Vorderwagen rausgeschnitten, also Radhäuser, Boden, die Trennwand und so. Ja, und ich ja völlig ahnungslos, ne? Auch wieder mal, ne? So, aber motiviert. Ja, und dann stand da halt, habe ich eine neue Trennwand gekauft, die hat irgendwie 800 € gekostet oder so. Und dann habe ich gedacht, dafür jetzt nur für das kleine Stück da. Und dann habe ich die wieder zurückgeschickt und habe dann gedacht, ja, überlege mir mal irgendwann was anderes. Weil eigentlich war es ja cool, dass dir so viel Platz ist durch keine Trennwand, weil die haben wir schon rausgeschnitten. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass es mal ein Flipseat, oder das heißt auf die Idee gekommen, habe ich dann gelesen, dass es mal ein Flipseat gab, also so ein Bus, wo man die Bank so drehen kann, dass man mehr Platz im Innenraum hat.
Also die Rückenlehne kannst du auf die andere Seite.
Genau. Und du kannst dadurch unten im Bus schlafen, weil normalerweise hat man ja immer diese Rock'n'Roll-Betten, wo man auf dem Motorraum schläft. Das ist aber da, dann muss man dann halt nicht. Dann hat man hinten halt noch Platz im eigentlichen Kofferraum. Ja, und dann ging das so weiter. Dann habe ich irgendwann angefangen, das irgendwie so technische Zeichnungen, so wie ich die kann als Grafiker. Nee. Habe mir dann da die ausschneiden lassen, diese Scharniere und so. Habe mir dann da so meinen eigenen Flipseat rumkonstruiert. Und der Lars hat dann schon mal, während ich wieder auf Natur war, schon mal die Radhäuser reingeschweißt. Und dann irgendwann hat sich das so, ich konnte ich immer mehr und habe dann irgendwann den Rest selber geschweißt. Und ja, und dann so ging das so weiter. Von dem einen aufs andere. Es musste halt super low budget sein, weil ich hatte ja erst 2 Jahre vorher mein ganzes Geld für den Karmann ausgegeben. Und also mein Plan war, so billig wie möglich diesen T1 fertig zu bekommen. Und währenddessen habe ich dann auch irgendwie so die Liebe zum Bus irgendwie gefunden. Weil weil man sich ja dann automatisch damit beschäftigt mit so einem Bus und so. Und ja, dann sollte er auch tiefer und im Innenraum hat man sich dann so vorgestellt. Und dann, je weiter ich kam, desto cooler wurde es dann. Dann habe ich den irgendwann, habe ich mir halt noch Patina quasi überlegt, sollte eine paar Fake-Patina drauf, weil da war kein Lack mehr zu retten oder so.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Wie, also das muss ja für dich klar gewesen sein, so wie er aussieht, kann er nicht bleiben. Also ja. Bilder könnt ihr dann auf Instagram und Facebook sehen, damit ihr wisst.
Ja, also der war halt, als ich den geholt habe, blau-metallic, in zwei verschiedenen blau-metallic-Tönen. Ich hatte gehofft, dass der war original mal lichtgrau, also dieses typische, sag mal, wie so eine Dean-Farbe.
Ja.
Und fand ich auch okay, habe dann versucht, die raus runterzuholen. Also die war aber nicht mehr drauf. Da hat man irgendeiner, also der, ich habe dann irgendwie beige, braun und blau-metallic gefunden.
Ja,
und dann war für mich klar, das kann da alles nicht drauf bleiben. Ich wollte, ja, musste aber natürlich günstig sein, also habe ich gesagt, ich mache das selber. Und habe dann halt mir so selber so Fake-Patina beigebracht.
Mhm.
Also erstmal geübt und so. Das ist jetzt für das erste Mal auch gut geworden, finde ich, aber ich bin jetzt gerade dran, das nochmal zu überarbeiten, dass es noch ein bisschen cooler wird. Aber ich fand, das war schon cool. Sah schon cool aus. Und ja, und den Innenausbau habe ich dann auch einfach selber gemacht. Also da war einfach auch kein Geld dafür, was anderes.
Ja,
also,
klar.
Und habe das alles aus Holz gebaut, mir da so eine Konstruktion überlegt. Und mittlerweile bin ich super happy damit, weil man ein Riesenbett hat, super viel Platz zum Sitzen und genau, Standheizung ist reingekommen. Ja, und also eigentlich alles vorbereitet, also mit einem H-Motor, also einem ganz normalen originalen Motor, mit einem Karmann-Getriebe, das ja ein bisschen länger ist als die normalen Käfergetriebe. Und ja, ohne Vorgelege fährt so ein Auto auch dann ganz okay. Und ja, also hab dann noch einen coolen Satz Räder gefunden, irgendwann mal durch Zufall. Also die, also
Render Wheels,
ja. Genau, Render Wheels wird vielen Leuten was sagen. Wenn nicht, dann müsstet ihr mal in die zweite Ausgabe vom Lüftkühler Magazine gucken. Genau, die habe ich dann auch noch gefunden und die haben dann so das Projekt abgeschlossen am Ende. Und jetzt bin ich, ehrlich gesagt, sehr viel mehr mit dem Bus unterwegs als mit dem Karmann leider.
Den hast du ja in 12 Monaten dann auch komplett durchgeballert. Also wirklich bis April 25 und dann war das Ding fertig. Krass.
Das ist wirklich extrem schnell, ne? Weil man auch sich die Bedingungen einfach überlegt, unter freiem Himmel mehr oder weniger. Und innerhalb von 12 Monaten, ich kenne Leute, die schrauben mehrere Jahre an so einem VW-Bus rum, ne? Und kriegen ihn nicht fertig. Also Hut ab für deine Arbeit, was du da geschafft hast. Wow.
Danke. Also ja, ich habe da auch viel, in der Zeit auch viel untergeordnet, sag ich mal. Also ich habe ja jetzt, bin in der glücklichen Lage, dass ich meine Arbeitszeit selber einteilen kann. Trotzdem muss die natürlich gemacht werden. Also das gerade in den Sommermonaten, bevor wir das die Halle hatten, da sah mein Tag dann wirklich so aus. Ich bin morgens um 9 beim Lars aufgeschlagen, hab bis 8 Uhr abends geschraubt oder geschweißt oder was auch immer. Bin nach Hause, hab geduscht und hab dann bis, 3-4 Uhr nachts oder 5 Uhr manchmal auch gearbeitet, um halt nur wirklich ein paar Stunden zu pennen und am nächsten Tag dann wieder weiterzumachen. War jetzt nicht jeder Tag so, aber es gab, also Lars erinnert sich da immer gerne dran, das waren so ein paar Tage, wo ich dann da wie so ein Zombie aufgeschlagen bin und erstmal was nicht so Wichtiges machen musste. genau, aber das lässt meinen Job dann doch gut zu und ja, dann dadurch konnte ich das dann beschleunigen und natürlich hat mir auch Lars viel geholfen, ne? Also der hat halt natürlich seine eigenen Sachen zu tun, aber der weiß jeder, beim Schrauben ist so eine zweite Hand schon oft so wichtig oder verkürzt da manche Sachen schon extrem.
Klar,
wenn eine zweite Hand und auch jemand, den man mal fragen kann, wie würdest du es jetzt machen? Und man muss jetzt sagen, Lars hat ja genau das gleiche Auto aus dem gleichen Baujahr. Da konnten wir viel gucken, da konnten wir viel aus seinem Erfahrungsschatz, also das wäre sonst auch nicht möglich gewesen.
Ja. Genau. Und was machst du jetzt mit den beiden Autos? Fahren?
Ja, genau. Also ich glaube, also das ist ja das Schöne, dass so Lars und ich das eigentlich immer alles zusammen machen. Also man kann fast sagen, die Spitbus-Farm ist aus einem Ein-Mann-Ding eine Zwei-Mann-Sache geworden, weil wir zusammen schrauben, aber halt auch zusammen das Hobby ausleben sozusagen. Mhm. Also wenn wir zu Treffen fahren, fahren wir eigentlich immer, es ist ganz selten, dass ich oder er alleine fahren. Und für uns gilt das eigentlich, also am schönsten ist es immer, wenn es weit weg ist, weil man einfach viel Zeit in den Autos verbringt und auch viele Leute trifft. Also für uns kann es eigentlich nicht, ja, also wir versuchen halt immer unsere Freunde dann auch zu sehen und irgendwie dazu zu motivieren, mitzufahren. Ein Beispiel jetzt zum Beispiel das Folks and Roll letztes Jahr. Das ist ein richtig cooles Treffen in Italien, also in den italienischen...
Im Austertal ist das.
Genau, richtig, im Austertal. Und ja, wie kommt man da hin? Von hier erstmal durch fast ganz Deutschland. Da haben wir dann noch so ein paar Leute eingeladen. Also wie ist es abgelaufen? Wir haben gesagt, da wollen wir nochmal hin. Lars war da schon mal, ich noch nicht. Da habe ich gesagt, will ich auch mal hin. Jetzt war es letztes Jahr nochmal. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir da? Ja, da müssen natürlich alle mit. Dann haben wir den Hoffi, den ja wahrscheinlich die meisten Leute kennen, also Florian Erkut bei Instagram und so weiter. Mhm. Und der Robin von Strahlwerk Deluxe und die Marie auch, der Viktor und so weiter, die haben wir alle angerufen und gesagt, ey, wir haben die Idee, und dann haben wir eine Route ausgeklüngelt quasi. Also haben gesagt, dann müssen wir aber über einen Pass fahren, weil man weiß, wie das aussieht, wenn wir da mit 10 T1-Bussen über so einen St. Bernhard-Pass fahren und die Fotos und so weiter. Ja, und dann haben wir so Zwischenstopps eingerichtet, also sind erst bis nach Pirmasens zum Viktor gefahren und so, und haben dann immer so auf dem Weg immer mehr Leute getroffen, bis der Konvoi immer größer wurde. Und das ist halt so das, wie wir das cool finden. Also ein cooler Ort, mit vielen Leuten, die man wieder trifft, mit denen man, ne, die man ja sonst nicht sieht. Und ja, und für uns kann es eigentlich nicht weit genug weg sein. Und ja, dieses Treffen war halt mega, ne? Also da sind Bilder entstanden, ein paar sind, glaube ich, auch in dem Album, was gepostet wird dann. Ansonsten gibt es bei uns auf den Instagram-Kanälen da noch viel. Und also da mit einem
selbst. Wie ist dein Instagram-Kanal?
Mein privater ist Schubert, weil ich Schubert mit Nachnamen heiße.
Also da findet ihr Bilder von Mike.
Genau. Und genau, also das ist halt, das war halt richtig cool, ne? Also wenn man überlegt, dass das Auto, mit dem ich da drüber gefahren bin, über diesen 2000...
Also ihr seid über den Grosser Bernard, ihr seid da beim Genfer See und dann richtig rüber ins Austertal, ja.
Genau, also auf jeden Fall weit über 2000 Höhenmeter, so geht der Pass. Oben wirklich noch komplett Schnee, also meterhoch Schnee neben den Straßen. Und das Auto, mit dem ich da lang gefahren bin, war genau ein Jahr und zwei Monate vorher in einem Zustand, da hätte den... Wahrscheinlich hätten die meisten den einfach in die Presse geschoben. Mhm. Ja, und ja, dann, das war schon ein krasses Gefühl, muss ich sagen, da oben dann anzukommen.
Wie viel Kilometer war das für euch?
Also eine Strecke 1150 Kilometer oder so. Und ja, genau, inklusive dieses Passes. Also wir sind an dem Wochenende mit vor Ort rumgurken und so ungefähr 3000 Kilometer gefahren. An diesem verlängerten Wochenende. Ja, und da muss man ja sagen, das war ja im Juni und im Ende April hatte das Auto das erstmal nach 40 Jahren wieder TÜV. Ne? Also ich bin einmal zum Testen nach Hannover gefahren, zum Maikäfer-Treffen. Die 200 Kilometer, wo ja, gibt jetzt auch Leute, die sagen, 200 Kilometer ist jetzt weit in so einem alten Auto, aber das war für mich irgendwie so, da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, aber ich wusste ja, ein paar Wochen später muss ich da 3000 Kilometer mitfahren. Ja. Und das war so ein bisschen die Generalprobe von dem Auto. Ja, hat alles geklappt. Sind wir losgefahren quasi, ja.
Hat dort auch alles geklappt, hin und zurück?
Ja, also wir sind zurück noch in so einen Monsun geraten irgendwie um Frankfurt. Da war so eine riesige Gewitterzelle, die, weiß ich nicht, 8 Stunden lang gewittert hat. Ließ sich aber nicht umfahren. Das war so groß, dass sie, und dann haben wir gesagt, ja, egal, müssen wir durchziehen. Und wir sind dann tatsächlich zurück ohne Zwischenstopp gefahren, weil es keinen Sinn gemacht hätte. Wir hätten in dieser Gewitterzelle übernachten müssen. Und ja. Wir sind da reingefahren, also so einen Regen habe ich noch nie gesehen, aus meinem, beim T1, der hat ja so einen Lüftungskasten quasi, also die Späten, dass man halt die Frischluft durch diesen Dachüberstand in den Innenraum bekommt. Und ja, ich bin halt noch neu beim Busthema, ich hatte die nicht abgeklebt, ich wusste nicht.
Das wird nass, ja.
Ja, und dann saß ich da drin und dann war das wie eine Dusche. Also es kam wirklich wie einen Duschkopf oben aus diesen Gittern.
Spray,
und wirklich auf meinen Kopf. Und ja, und dann hatte ich natürlich neue Dichtungen und so reingemacht, hätte ich mal nicht gemacht, weil dann stand alles, was da reingelaufen ist, stand dann unten im Fußboden, also vorne im Fußraum. Da stand wirklich 10 Zentimeter Regenwasser. Hab dann irgendwann meine Schuhe einfach ausgezogen, bin barfuß gefahren. Und ja, und beim Lars war das so ähnlich. Also der hatte die Probleme, der hatte Safaris halt. Der hat Safari-Fenster, diese ausklappbaren Fenster vorne im T1, die scheinbar nie dicht sind. Und dann ist es bei ihnen da reingelaufen. Und ja, Trotzdem war der einzige Defekt bei dieser ganzen Tour, mein Blinkerrelais ist vollgelaufen, weil es habe ich falsch rum eingebaut, soll ich sagen, sodass das volllaufen konnte mit Wasser. Ja. Das heißt, ich hatte nur noch, wenn ich geblinkt habe, war nur noch Warnblinker. Was jetzt auch okay war, wenigstens war irgendwas, hat irgendwas geblinkt. Haben wir aber auch noch repariert bekommen dann. Das haben wir trocken gelegt und dann ist wieder drin. Also habe ich kein neues gekauft.
Ich finde, ohne Fahren keine Geschichten. Das ist einfach so. Also ja. Wir hatten ja schon die Geschichte bei, als wir Sven Zimmermann zu Gast hatten, mit dem ich ein Lechkapferé war, wo mir die Frontscheibe geplatzt ist beim 34er. Ja. In dem Moment ist es nervig und es war bestimmt auch für euch nervig, als ihr durch das Wasser durch seid und das Auto vollgelaufen ist. Aber hinterher ist das einfach eine coole Geschichte zum Erzählen.
Genau, da habe ich noch eine ähnliche. Es müsste ein Jahr vorher gewesen sein, bei der Air Mighty Show. War mir mit den Karmännern, also Lars noch mit seinem Karmann, der hat ja jetzt mittlerweile den SB2 dafür gekauft. Und ich mit meinem Lowlight. Und wir hatten noch den Bernd dabei, der hat einen Palm Bean Sand Green Bus. Und eigentlich läuft immer alles gut bei uns. Also sowas wie mit dem Blinkerrelais ist dann so das Schlimmste, was passiert. Nee. Und ich meine, Enschede ist jetzt auch nicht weit weg von uns. Das heißt richtig, für uns eigentlich so, das fühlt sich so an, als wenn man zum Einkaufen fährt, wenn man sonst die Touren sieht. Und dann sind wir zurückgefahren und erst ist der Bus ausgefallen mit einem Lagerschaden, glaube ich. Da haben wir quasi gewartet, bis der Abschlepper kam. Bernd ist mit seinem Bus auf dem Abschlepper nach Hause. Und wir wieder vom Rastplatz runter und 5 Kilometer später, ich fahre ganz entspannt, Musik an, schönes Wetter, war ein cooles Wochenende im Karmann. Und mit einem Urvertrauen in dieses Auto und auf einmal geht die Drehzahl hoch. So, ich hatte meinen Fuß so drauf liegen auf dem Rollengaspedal da so, ne? Also die frühen Karmann haben ja noch so ein Rollengaspedal und auf einmal drehte der Motor total hoch. Ich dachte, was ist denn jetzt los? So, ne? Hab geguckt, ist irgendwie der Gang rausgesprungen oder so, aber hab so rein, wieder den vierten Gang reingemacht, wieder Gas geben, drehte komplett hoch. Aber das Auto wurde nicht mehr schneller. Ja, und dann war halt meine Antriebswelle gebrochen auf der einen Seite und durch das Differential kam natürlich überhaupt kein Schub mehr an vom Motor. Also, ja, und dann bin ich halt ausgerollt und dann war das natürlich die Stelle auf der Autobahn, wo halt nur so ein halber Standstreifen war.
Oh, fuck, ja.
Wo halt der Karmann genau auf der Linie steht. Also an der Leitplanke mit ein paar Zentimeter Platz und an der Linie zur Autobahn zweispurig. Und jetzt ist ein Karmann ja nicht so gut zu sehen, ne? Also der ist 1,20 Meter hoch und das andere Auto, was mit mir angehalten hat, nämlich der Lars, also der ist vor mir gefahren, hat das gemerkt und ist halt noch so, hat halt angehalten. Ich konnte noch bis hinter ihn rollen. Ja, das sind jetzt nicht so zwei sehr gut sichtbare Autos auf einer zweispurigen Autobahn. Da hatten wir schon Angst. Ich habe aber gesagt, ja, ist doch kein Problem. Ich habe einen Abschleppseil dabei. Fühl so in meinen Kofferraum. Habe ich natürlich zu Hause liegen lassen. Habe ich noch vorher rausgetan. Und dann standen wir da. Und dann haben wir halt gedacht, ja, also je länger wir hier stehen, desto größer ist das Risiko, dass irgendeiner, so ein übermüdeter Irgendwerfahrer im Sonnenuntergang uns in die Karmänner reinfährt. Und ja, ich hatte um mich, Lars und die Karmänner Angst. Und da musste irgendeine Lösung her. Ne? Und wir wollten jetzt auch nicht warten, bis die Polizei kommt, weil ich meine, wir bauen unsere Autos schon so, dass da alles cool ist, also dass die nicht schleifen und so. Aber trotzdem sind das ja ziemlich krass umgebaute Autos, die Polizei noch nie gesehen hat. Wenn du damit auf der Autobahn liegen bleibst, wer weiß, welche Fragen die da stellen, die man nicht beantworten will. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, ja gut, ich hatte ein Ersatzkupplungsseil dabei und dann haben wir halt wirklich um meine Karmann-Stoßstange vorne, um das Horn.
Nein.
Und die Stoßstange?
Ja, wo willst du denn sonst einen Karmann so abschleppen? An die, also
ja, das die Achse ja geht schlecht wegen der Nase, ich weiß.
Ja, war auch nicht lang genug, das Kupplungsseil. Ja. So ein Kupplungsseil ist ja nur 1,50 Meter lang.
Ja. Ach du Scheiße.
Aber das war das Einzige. Also wir hatten schon überlegt, ob wir so Bump-Drafting quasi machen. Ja. Also er quasi, aber dann hätten wir auch noch tauschen müssen, die Position. Genau. Ging auch nicht. Also haben wir gesagt, mit dem Kupplungsseil ist das die einzige Option. Und dann haben wir halt kurz gegoogelt und haben gesehen, das sind irgendwie 3 Kilometer bis zum Rastplatz und dazwischen keine Abfahrt. da haben wir gesagt, jetzt müssen wir das irgendwie verbinden und bis zum Rastplatz kommen, kam dann halt dieses Kupplungskabel, Kupplungsseil um meine Stoßstange, um seine Stoßstange und dann war da halt ungefähr noch 30 Zentimeter oder 40 Zentimeter zwischen den Autos, die du, wenn du da drin gesessen hast, hinten gar nicht gesehen hast, weil du hast gedacht, du wärst schon an dem Auto dran, weil du, ne, das kannst du ja nicht einschätzen.
Ja.
Ja, und dann hat Lars mich halt mit seinen super tiefer gelegten Kamern mich dann halt quasi abgeschleppt. Ich habe ja auch noch, also klar habe ich einen Warnblinkschalter, der funktioniert auch, aber das sind ja an dem Lowlight hinten so, so groß wie eine Visitenkarte, so Rückleuchten, die auch nur rot blinken. Das sieht ja kein Mensch, ne? Schon gar nicht im Hellen. Ich hatte halt richtig, oder wir hatten halt beide richtig Angst und haben dann halt da mit dem Kupplungsseil und hat er mich halt erfolgreich auf den nächsten Rastplatz gezogen.
Echt Glück gehabt,
irgendwo. Und der Bernd, der gerade dann zu Hause war, seinen Bus abgeladen hat, ist wieder losgefahren an die gleiche Stelle quasi, nur einen Rastplatz weiter und hat mich dann eingesammelt. Ja, genau.
Geil.
Ja.
Oh Mann, ey.
Das war dann so die. Also. Ja. Und das war dann auch der Startschuss, warum ich den Kamer nochmal auf links gekrempelt hatte. Naja. Haben wir vorhin ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Da ist dann nochmal das Getriebe überholt worden und das Fahrwerk neu gebaut worden und so weiter. Und und seitdem fährt er aber auch super.
Das war echt ungewöhnlich. Eine Antriebswelle abscheren, das ist echt ungewöhnlich.
Ja, die sah so aus. Also wir haben die uns natürlich angeguckt und ich glaube, die war die letzten 40 Jahre schon so zu drei Viertel durchgebrochen, weil die war schon so richtig dunkel korrodiert. So nicht so, dass das jetzt erst so seit einem halben Tag war oder so. Und das Stück, was dann gebrochen ist, war dann nur noch so ein Drittel oder so. Oder noch weniger. Also ich glaube, die war schon angeknackst, schon lange.
Ja.
Und der Kamer hat auch ein bisschen mehr Leistung als Original, ne? Also man überlegt, das Auto wurde mit 30 PS ausgeliefert, hat jetzt wahrscheinlich mehr als das Doppelte und so, dann ist das jetzt auch nicht hilfreich.
Ja, das stimmt. Aber damit dir nicht langweilig wird, hast du dir ja was Neues zum Schrauben geholt. Du hast ja jetzt einen Karmann, einen Bus, fehlt ja eigentlich noch ein Käfer.
Richtig, und irgendwie ist das ja so ein bisschen andersrum als bei allen anderen. Alle fangen ja irgendwie so mit dem Käfer an und kaufen sich dann einen Bus und stellen sich für schön noch einen Karmann daneben. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe dann irgendwann gedacht, so ein Käfer wird da noch gut hinpassen und das war dann zeitgleich damit, dass ich mich so ein bisschen mehr für diese oder mehr anfreunden konnte mit originalen Autos oder zumindest nur so frisiert. Ich sag mal, wie es heutzutage so schön Oldspeed heißt.
Sehr gut.
Und ja, genau. Und dann ist mir in der Nachbarschaft irgendwie auch wieder so ein Modelljahr 64er Käfer in Seeblau.
Mit Schiebedach?
So teilzerlegt, weil genau, mit Schiebedach. Also war, glaube ich, noch gebaut, 63, aber Modelljahr 64, also Deckholmer mit Schiebedach in Seeblau, was irgendwie schön, eine relativ seltene Kombi ist, glaube ich. Und der war so teilzerlegt und sehr billig, sehr, sehr billig.
Den hast du auch rübergerollt, oder?
Nee, den hat ein Kumpel abgeholt für mich. Aber auf jeden Fall habe ich den, ich konnte ja jetzt schweißen einigermaßen und habe den dann, also da war nicht viel zu machen und alle Bleche waren dabei und der war wirklich billig. So. Und die Bodengruppe war schon fertig und dann musste nur das Häuschen geschweißt werden und das habe ich dann alles gemacht. Bin dann aber leider in Kanada beim Arbeiten sehr, sehr schwer gestürzt, sodass ich mir meine komplette Schulter zerstört hatte. Also einmal alles abgerissen, was in der Schulter so gibt.
Beim Fahrradfahren?
Beim Fahrradfahren, genau. In Kanada, aber in so einem Bikepark halt, bei so einem relativ großen Sprung, ist was schief gegangen und dann so bei 60 km/h oder so gestürzt. Und dabei hat es leider die Schulter dann so, also wirklich einmal alle Bänder abgerissen und Bizepssehne abgerissen und so. Und da war der Käfer zwar schon geschweißt, aber noch nicht wieder, also er war auf seiner Bodengruppe, aber der Rest waren, also gab noch keinen Motor und so. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich kann das, der stand aber noch beim Lars. Ich konnte aber dem ja jetzt auch nicht den Platz dafür immer wegnehmen, weil ich wusste ja gar nicht, wann werde ich operiert, wann kann ich wieder schrauben. Und wie der Zufall das dann so wollte, der Neil, der bei mir auch Fotos macht, also den ich schon länger kenne und da kommen wir jetzt nochmal gleich zu, wo der Fotos macht, aber also ein Kumpel von mir, der auch Fotograf ist, hatte mich irgendwann gefragt, kannst du mir mal ein paar Sachen zum Käfer erzählen? Du hast doch jetzt gerade da so einen Käfer, worauf muss ich denn achten? Ich habe keine Ahnung. Habe ich dem das so erklärt und nachdem ich ihm alles erklärt hatte, habe ich eigentlich gedacht, ich habe doch seinen Käfer, ich kann doch jetzt nichts machen, kauf doch einfach meinen Käfer. Das Einzige, was er nicht kann, ist schweißen, schrauben kann der. Wie gesagt, das ist doch perfekt. Ich habe das Auto schon geschweißt, gespachtelt an den Stellen und lackiert. Du musst den nur zusammenbauen und dann hast du deinen geilen Käfer. Ja, okay. Und dann hatte ich quasi vom Krankenbett aus meinen Käfer verkauft.
Ich wollte gerade sagen, warst du denn in Kanada im Krankenhaus oder wie?
Nee, ich war, also ja, da gibt es so eine Ambulanz, das ist ja so ein riesen Skigebiet, wo dieser Bikepark ist, in Whistler Mountain, das ist quasi da, wo mal die Olympischen Spiele waren. Dann kommst du da in so eine Ambulanz, die haben mich geröntgt, dann habe ich nichts gebrochen. War ja auch nichts gebrochen, aber dafür war alles andere abgerissen. Nur das haben die natürlich nicht. So, und dann muss ich noch eine Woche da bleiben und bin dann ganz planmäßig mit zurückgeflogen mit den anderen.
Ach, im normalen Flieger.
Ja.
Ach du Schande.
Ja. Ja, also war Horror.
Muss auch Schmerzen sein. Und, ja.
Genau, ich kam zurück. 2 Tage, nachdem ich gelandet bin, war Spa. Also das Treffen in Spa, der Bugshow.
Und da wusste ich.
Ja, genau. Da hatte ich schon zugesagt, dass ich mitkomme, ja. Und dann bin ich mit einem angeklebten linken Arm komplett bei 30 oder 35 Grad oder so, habe ich gesagt, komm, einen Tag willst du wieder sehen, mit morgens hin und abends wieder zurück. Und dann ein paar Tage später bin ich dann operiert worden. Und ja, ich war auch in dieser Woche, die dazwischen liegt, zwischen ich habe meinen Käfer verkauft und ich werde operiert, war ich mir super sicher, ich brauche ja gar kein drittes Auto. Das ist ja auch super gut, dass das jetzt so passiert ist, weil wo soll ich das hinstellen? Was soll man mit einem dritten Auto? Ja, ne, man kann ja nur einen hinter zum Fahren quasi. Und da war ich so total überzeugt davon, dass das genau so sein musste. Ja, und dann kam der Tag, wo ich operiert werden musste. Und dann hatte ich sehr viel Langeweile, weil das hat irgendwie wurde immer weiter von dahin verschoben, meine OP. Und dann habe ich nochmal angefangen, nach Käfern zu gucken. Und habe dann einem Kumpel aus Schweden oder einem Bekannten aus Schweden geschrieben, hey, Schweden ist doch so das neue Kalifornien. Ihr zieht doch da immer irgendwie richtig coole Autos aus dem Wald, die richtig coole Patina haben und irgendwie coole Baujahre und so. Wenn du mal einen Käfer hast, sag mir doch mal gerne Bescheid. So. Damit war das für mich gegessen. Ich habe mein Handy ausgemacht, wurde in den OP-Saal, wurde dann da irgendwie 2 Stunden operiert. Wach dann irgendwann auf, guck auf mein Handy und hab dann so Bilder von einem Ovali-Käfer da. Und sagte, ja, hab ich. Kannst du haben. Hab ich mal vor 10 Jahren irgendwo hergeholt. Da hab ich gesagt, ja, okay, ja. Hey, sieht cool aus, hast du mehr Infos? Ja, der steht in der Scheune, da steht noch mein Bahnhof vor, den ich noch machen muss und so. Ich muss mal ein bisschen rumräumen und so. Dann kann ich dir Fotos schicken. Und dann habe ich mir irgendwann Fotos geschickt, ein paar Tage später. Und stellt sich raus, ist ein April 53, also einer richtig der allerersten Ovalis, in einer richtig coolen Farbe, nämlich L35 müsste es sein, Metallblau. Mhm. Also so ein ganz merkwürdig dunkles, silbrig, aber oder so Stahlblau, ganz dunkel. Habe ich noch nie gesehen, glaube ich, in echt. Und komplett unberührt. Also der wurde irgendwann, der ist 40 Jahre gefahren und danach wurde er dann in die Scheune gestellt und das war's.
Cool.
Und da sind wir uns einig geworden und das wird jetzt das neue Oldspeed-Projekt von mir.
Okay.
Also da soll ein frisierter, zeitgenössischer Motor rein. Den habe ich auch schon. Also der ist quasi schon in der Halle gewesen, bevor das Auto ankam.
Das klingt sie nach Karl Behrens.
Ja. Und der hatte auch seine Finger im Spiel. Felgen habe ich schon liegen und das wird jetzt so das wird das nächste Projekt. So, und dann würde ich damit gerne mal so ein bisschen, Motorsport ist vielleicht zu übertrieben.
Peter Max Müller rennen.
Sowas, genau. So mal das ein bisschen sportlicher bewegen. Weil im Moment ist es ja, man fährt zu einem Treffen hin, stellt das Auto dahin, schläft da drin. Aber ich reiz mich schon auf, das mal sportlich zu bewegen. Also, dass dann man mehr macht mit dem Auto. Nee. Und ich finde das auch cool, im Sommer einfach daily zu fahren, so ein Auto. Ja. Was mit so einem super tiefen Karmann oder so nicht geht. Also, geht schon, aber macht jetzt nicht so viel Laune. Da ist dann schon so ein fast originaler Käfer, glaube ich, schon ganz cool.
Ich weiß gar nicht, ob wir das Thema Oldspeed schon mal irgendwie erläutert haben. Also das nennt man eine Umbau-Stilrichtung, die eigentlich bei 50er-Jahre-Autos angewandt wird. Das heißt, sie werden zeitgenössisch frisiert mit dem, was damals so in Deutschland zur Verfügung stand, also Oettinger-Okraser-Anlagen. Natürlich kann man auch eine Riechert, ist vielleicht ein bisschen jung dafür, aber das geht auf jeden Fall auch. Solche 2-Vergaseranlagen mit dem originalen 24,5 PS-Motor oder 30 PS-Motor, zeitgenössische Räder, also wirklich alles aus, was man in den 50ern tatsächlich den Autos hätte Gutes tun können.
Schöne Trommelbremsen vom 356er.
Genau.
Genau, zum Beispiel.
Das nennt man Oldspeed. Das war jetzt so deine Geschichte, wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist, luftgekühlt. Das hatte ich ja vorhin schon, dass ich das sehr spannend finde, wie sehr du da dich rein, wie tief du tauchst. Aber du bist ja noch tiefer getaucht. Du bist ja auf die irre Idee gekommen, 2024, glaube ich, ein Magazin zu fabrizieren. Wie kam es dazu?
Ja, genau. Also im Prinzip in der Zeit, wo alle sagen, Print is dead, so ein bisschen. Also Printmedien sind ausgestorben.
So ein bisschen.
Wir brauchen nur noch Instagram. Kam dann die Idee, nee, machen wir nicht. Wir machen wir brauchen Haptik. Wir brauchen irgendwie was so ein bisschen künstlerischer ist und so weiter. Aber das kam erst später. Also das war gar nicht die Ursprungsidee. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte jetzt irgendwie was Haptisches herstellen oder so. Das kam eigentlich ganz anders. Das war auch in Geste. Ich habe immer mal weil ich ja Videograf bin hauptberuflich, hatte ich immer mein Equipment dabei bei jedem Treffen und habe von diesen ganzen Treffen, wo ich war, immer so 2-Minuten-Videos mit Musik unterlegt gemacht, die so, also von Spa zum Beispiel gibt es dann irgendwie 3 Videos von, ich glaube, das war 23, ja, muss 23 gewesen sein, da habe ich dann so einen 3-Minüter Käfer gemacht und so und mit cooler Musik unterlegt, so dass man das sich ganz cool angucken konnte. Und die sind ganz gut angekommen und die Leute, also wir waren dann in Geste und ich hatte wieder meine Kamera in der Hand und wir sind so eine Platzrunde gegangen abends, so im Halb, so ein Sonnenuntergang. Da war der Steven dabei, von der ja
Kretschmer.
Genau, richtig, ja. Der ja auch wahrscheinlich relativ bekannt ist. Used Look Company ist sein Künstlername sozusagen.
Der Ado Gardinenbus Baywindow Hochdach, der ist wahrscheinlich auch noch bekannt in der Szene, den er früher mal hatte.
Genau, und jetzt sein Frido halt, ne?
Genau.
Der Greyhound Fridolin. Greyhound
Fridolin, genau.
Genau. Und also er und noch so ein paar andere, Lars natürlich war wieder mit am Start und wir sind da so lang geschlendert und dann fragte Lars, oh, machst du wieder so ein Video, so ein cooles Video und so? Und da habe ich gesagt, nee, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock auf Video, ich mache nur Fotos. Und dann kam irgendwie so, ja, eigentlich schade, dass jetzt hier keiner von irgendeinem Magazin hier gerade rumläuft, so dass man da aber so eine Erinnerung hat. Und die ganzen, es gibt so viele coole Autos irgendwie von privat, wenn ich das jetzt so sage, aber von so Leuten, die nicht so ein 100.000 Euro voll Umbau Showcar irgendwo in Auftrag geben oder selber bauen auch von mir aus, aber sondern es gibt so viele coole Autos, die gefahren werden und die dann da auf so einem Treffen stehen, wo so viele coole Stories dazu gibt und auch irgendwelche Spezialumbauten, wo man eigentlich nichts von mitkriegt. Und habe ich gesagt, ja, finde ich auch. Und Steven meinte auch, ja, wäre ja mega cool, aber das geht aus dem Grund nicht. Also da ging das so los, das Gespräch, dass man gesagt hat, ja, aber erstens ist Print tot, kein Mensch kauft mehr Printmedien. Und dann müsste man ja vorfinanzieren, dann müsste man das irgendwo drucken lassen, dann brauchst du jemanden, der macht ein Layout, dann brauchst du Fotografen, du brauchst Leute, die schreiben, du musst das vertreiben, also ganz viele Probleme. Wie das ja so in Deutschland auch so ist, also eine Idee wird ja leider bei uns relativ, da sind wir ja ziemlich gut drin, eine Idee sehr, sehr schnell, sehr, sehr schlecht zu reden. Aber im Laufe des Abends, das waren dann auch so ein paar Kaltgetränke noch mit involviert, haben wir so, oder ich vielmehr, irgendwie so immer so gesagt, ja, wir haben ja vorhin gesagt, man müsste das vorfinanzieren, aber wenn doch jetzt jeder irgendwie, der so in der Szene ist, also so die kleinen Firmen oder auch größere, wenn die mal nur so ein paar Euro geben, so teuer ist der Druck doch gar nicht. Und dann habe ich halt so auf meinem Handy, ich habe ja mal in einer Druckerei gearbeitet, mal eben so das aufgemacht und geguckt, was das so ungefähr kosten würde. Ich sage, ja, guck mal, das kriegt man doch hin irgendwie. Das will man doch schon irgendwie zusammenkriegen, so das Sponsoring. Ja, dann brauchst du immer noch jemanden, der Fotos macht. Habe ich gesagt, ich habe doch die Kamera in der Hand. Ich kann die jetzt anfangen. Und ich bin doch eh auf den Treffen. Und nehme ich halt die Kamera. Ich mache doch eh Fotos. Dann habe ich wenigstens mal was zu tun, so, ne? Ja, okay. Ja, und wer soll das vertreiben? Ja, keine Ahnung. Aber der Heiko, der hat doch einen Online-Shop, also Heckkraft Motors. Der könnte das aber eigentlich als Produkt anlegen und dann kann er das mal verschicken. Ja, okay. Ja, und das Layout kann ich auch selber machen. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, und schreiben müsst ihr. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann müssen wir uns halt ein bisschen zusammentun irgendwie, das kann ich nicht alleine, ich habe noch nie vorher einen Bericht geschrieben oder so. Und aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann kamen direkt so die Ideen. Ja, sagt der Lars, ja, ich würde gerne über die RDW-Fame schreiben. Und so halt, ne? Also da kam dann halt so, und dann, ja, dann habe ich am nächsten Tag, also lange Rede, kurzer Sinn, am nächsten Tag habe ich das erste Shooting eingetütet mit dem Ruben van der Most, von den van der Most-Brüdern, die, glaube ich, auch relativ bekannt sind aus Holland. Und der hat einen richtig coolen 58er polarsilbernen Käfer.
Mit Einschusslöchern. Also
Käfer schon. Bitte?
Mit Einschusslöchern.
Richtig, mit Einschusslöchern, genau.
Und der ist doch blutjung, der Kerl. Ist der nicht auch 19 oder so?
Der war an dem Tag, ist der 18 geworden und hat das Auto dahin gefahren.
Ich war also, anwesend, ich erinnere mich. Ja, genau.
Und das fand ich halt so cool, da haben die gesagt, das ist doch direkt die Cover-Story. So, also das ist so ein, ne? Und hab eben, das ist dann auch das Cover geworden von dem ersten Magazin. Ja, also wenn man jetzt so ein bisschen vorspult, ich habe dann...
Warte mal, bevor du vorspulst, heißt es Lüftcoolers? Heißt es Luftkühlers Magazin? Wie heißt es denn jetzt?
Also die Idee war, dass es ins Gespräch kommt und bleibt auch dadurch so ein bisschen. Mhm. Also offiziell, so steht es ja da auch, ist es Lüftcoolers Magazine. Mhm. Das war von Anfang an klar, dass das bilingual sein soll. Mhm. Also Deutsch und Englisch, weil wir gesagt haben, wenn jetzt alleine der Ruben, der das Cover gekriegt hat, der kann auf Deutsch halt ein wenig mit anfangen. Und wir haben auch gesagt, das wäre wahrscheinlich dann eher auch, also ein paar Engländer werden das gelesen wollen und so weiter. Also war ziemlich klar, schnell klar, okay, bilingual. Und dann wollte ich, dass der Name das auch irgendwie transportiert. Mhm. Und jetzt gibt's ja, also ich komme ja aus dieser ganzen BMX-Szene und so, und da gibt's immer mal so komische Wortverunglimpfungen der Amerikaner, wenn die Deutsch, also die finden Deutsch cool, und die machen manchmal so, also oder auch so Rauweltbegriff, diese Porsche-Sachen, wo dann
dafür
so.
Muss man nicht in der BMX-Szene sein, ne, Georg?
Genau, deswegen, ich habe jetzt gerade überlegt, aber dann ist auch also Rauweltbegriff, wo dann irgendwie Sekundentwicklung drauf stand auf diesen Autos.
Naja, bei uns gibt es ja noch wir sind Mitglied in so einem Club, Georg und ich noch.
Ja, und dann gibt es ja auch Wolfsburg West, da ist auch.
Zum Beispiel.
Genau.
Wolfsburg West, damit halt diesen deutschen Touch bekommt, genau.
Genau. Und das hat sich dann so irgendwie, hat dann gut funktioniert. Also ich sag mal, da war dann jedem klar, dass was irgendwie, um was es geht, nämlich um luftgekühlte Autos und mit diesem kleinen Twist drin, also ich bin auch nicht böse, wenn einer Luftcoolers sagt oder Luftkühlers oder Lüft oder keine Ahnung, ist mir eigentlich egal, solange die das meinen. Das war noch so ein netter Nebeneffekt, weil ich habe ja jetzt nur auch Design studiert und da merkt man ja, dass manchmal sehr, sehr gut durchdachte Worte oder Marken gar nicht so gut funktionieren, weil die einfach zu gut durchdacht sind und zu glatt sind. Also da reibt man sich nicht dran und das bleibt dann, das vergisst man dann. Ja. So, aber dadurch, dass jetzt jeder so seine eigene Variante davon hat, das fand ich eigentlich witzig und da ist es dann bei geblieben. Und ich muss auch sagen, an dem Stand, wo ich mir das überlegt habe, hatte ich ganz andere Sorgen als das Logo oder den Namen, weil ich mir ist da erstmal bewusst geworden, was das bedeutet, ein Magazin an den Start zu bringen. So, was dann auch noch einen gewissen Anspruch hat, was eben nicht, also ich wollte jetzt auch nicht einfach irgendwas rausbringen. Ja. Das sollte ja schon irgendwie auch cool sein.
So. Ja, klar, natürlich.
Ja.
Du hast ja jetzt seit Dezember 24, da hast du die erste Ausgabe rausgebracht, hast du drei Ausgaben sind erschienen, die letzte jetzt im Frühjahr dieses Jahr. Ja. Und jetzt hast du ja ein ziemlich cooles Projekt. Du willst ein Sonderheft machen. Ich würde es ja fast schon Sonderbuch nennen. Zu Hessisch-Oldendorf. Erzähl doch bitte mal, was du da vorhast.
Genau, also wir haben ja das quasi so angefangen, den Podcast, also mit meiner Hessisch-Oldendorf-Erfahrung und ich finde einfach, dass das für mich immer noch das coolste Treffen und immer habe ich mal versucht, in den letzten Jahren da nochmal irgendwie das Revue passieren zu lassen. Also nochmal zu gucken, wie das eigentlich war damals, aber es gibt sehr wenig. Also es gibt ein paar Videos und so, die transportieren aber relativ wenig Infos, finde ich. Und dann habe ich einfach gedacht, ja komm, das Ding findet alle 4 Jahre nur statt. Und so war ja auch die Ursprungsidee. Ich hatte einfach Bock, ein Magazin zu machen. Und jetzt hatte ich so richtig viel Lust, ein Sonderheft zu machen. Und da sind dann direkt wieder so die Ideen gesprudelt, was man da alles reinpacken könnte. Und ja, im Prinzip soll es ein, ich nenne es mal ein Nachschlagewerk so ein bisschen sein. Mhm. So ein bisschen Einfangen der Stimmung, ein Andenken an dieses besondere Treffen dann auch. und soll so eine Mischung sein aus Fotobuch, Magazininhalten, ja, alles Mögliche, was uns einfällt. Und natürlich viel die Menschen, die das natürlich ausmachen, aber natürlich auch die Autos, klar. Ne? Also das, also ein, ja, wie so ein, ja, fast schon so ein Katalog zu Hessisch-Oldendorf als so ein bisschen so ein, auch so ein Dankeschön, weil die Jungs im Orga-Team da um die Wenzen, also um Christian und Traugott, Grundmann, was die da auf die Beine stellen, das ist halt, glaube ich, einzigartig und so cool, dass ich dann sage, ich kann da jetzt selber nicht viel machen, außer da hinfahren und bezahlen und Spaß haben. Aber jetzt so mit diesem Sonderheft, ja, kann ich so ein bisschen was auch zurückgeben an die Jungs und Mädels und ja, und hoffentlich vielen Leuten so ein Andenken schaffen an dieses coole Treffen, was demnächst stattfindet.
Also du willst ja Hessisch-Oldendorf auch drumrum, also sprich auch die alten Treffen, das ist jetzt das 9. Mal, findet nur alle 4 Jahre statt, wollen wir noch dazu sagen, glaube ich, das ist wirklich was Besonderes. Du willst natürlich einen großen Teil machen über das jetzt kommende 9. Hessisch-Oldendorf.
Genau.
Aber wird das auch Fotos von den ersten Treffen beinhalten oder sowas? Wird sowas drin sein?
Genau, es wird auf jeden Fall so ein bisschen auch die Geschichte natürlich irgendwie mitbehandeln, also von dem ersten, wie, also auch da, wie ist die Idee, also dass man das so ein bisschen nachlesen kann, weil die ganzen Infos, die habe ich selber auch nicht gefunden.
Ja.
Jetzt in den letzten Jahren, wo ich da versucht habe, da ranzukommen. Das ist jetzt nichts, was man einfach so irgendwo im Internet findet. Und ja, dann so auch so ein bisschen die Entwicklung von, das ist ein kleines Treffen, wo wirklich nur originale Autos und sehr, sehr alte Autos sind, hin zu, ich kann da mit meinen tiefergelegten Karmann hinfahren und habe da ein richtig cooles Wochenende. Das ist ja auch ein bisschen einzigartig. Also es gibt ja auch andere Teile, wo man dann nicht so willkommen ist. Ja. Und genau, also da wird es ganz viele verschiedene Sachen geben. Also wir werden ein Campsite, also Campingplatz speziell machen mit den coolsten, also da packen die Leute ja Sachen aus, ne? Da ja, mega cool. Klar, dann wird's halt der Teilemarkt. Ich glaube, also der ist mir noch in Erinnerung, Wahnsinn, was da für Sachen liegen und so. Also da habe ich mit Kai Behrens, der ja jetzt hier schon im Podcast war, übrigens eine sehr empfehlenswerte Folge in meinen Augen. Nimmt sich Zeit und geht mit mir darüber und so wie wir das eigentlich auch machen, wenn wir zusammen zu Treffen fahren. Mhm. Weil, also Kai ist so einer, man läuft mit dem lang und dann sagt er, ach guck mal, siehst du den Wuschermotor da? Ja, da ist der Abstand von dem und jenen anders. Das muss ein 51er Brezel Wischermotor sein. Haben die nur dieses Jahr gemacht. Oder so. So Sachen, da würde ich einfach dran vorbeilaufen, aber der weiß das halt, ne? Ja. So. Und so eine Sache wird passieren. Ja, also ganz viele coole Sachen, die wir da sehen. Und da sind bestimmt auch noch Sachen dabei, die ich mir noch nicht vorgenommen habe, weil ich gar nicht weiß, dass die passieren. Weil, ne, von diesen coolen Sachen. Ja, und das soll so das ganze Ding sein. Doppelt so groß oder so ein bisschen mehr. Also es ist 2026. Also habe ich gesagt, machen wir da irgendwie eine Analogie zu oder machen wir so ein bisschen verbinden wir so ein bisschen die 26 und machen einfach 260 Seiten draus.
Wow.
Das soll auch ein bisschen anderes Format haben. Es wird quadratisch, also eher so ein bisschen buchmäßig, wird auch ein bisschen vom Papier abweichen. Also es soll wirklich ein Collectible sein, also so ein Ding, was man sich ins Regal stellt und immer mal wieder rausholt und sagt, da durchblättern kann oder auch mal einen Bericht lesen kann und so. Also was so ein bisschen länger hält als so ein klassisches Magazin. Ja.
Wann soll das erscheinen?
Das ist ab sofort. Also wenn ihr das jetzt, hier gerade hört, könnt ihr das vorbestellen. Und ihr bekommt dann auch tatsächlich in Hessisch-Oldendorf, wenn ihr vor Ort seid, ein weiteres Collectible, also ein kleines Sammlerstück. Mhm. Was das ist, verrate ich noch nicht, aber ist ziemlich cool. Hat fast genauso lange gedauert wie der, oder wird genauso, hat lange gedauert, so wie ich mir vorstelle, wie ein normales Heft ungefähr dauert vom Aufwand. Also ist total aus dem Ruder gelaufen, war super aufwendig, aber hat super viel Bock gemacht. Und das könnt ihr euch dann abholen in Hessisch-Oldendorf.
Hast du einen Stand da?
Nein, keinen richtigen Stand, aber ich werde da so Pop-Up-Geschichten machen. Also ich habe da, es gibt Freunde, die einen Stand haben, dann werden wir das mal am Campingplatz machen, mal für ein paar Stunden mit Musik und so, dass wir, weil was ich halt vor allem cool finde, ist, die Leute kennenzulernen, die das auch haben wollen. Also ich fände es schön, wenn ich irgendwie mit jedem, der dann sich dieses Sammlerstück abholt, auch mal eben kurz quatschen kann und so. Und deswegen machen wir da so, ja, so ganz modern Pop-Up-Stores, nenne ich das,
das
mal.
Das heißt, die Leute finden dich aber schon auch dort.
Auf jeden Fall, ja, okay, klar. Also da kümmern wir uns drum, dass das ganz klar ist, wo man die Sachen abholen kann.
Falls ich das nicht, also die Leute können es vorbestellen, Link packen wir euch dazu natürlich in die Shownotes, beziehungsweise werden wir dann auf Instagram und Facebook natürlich auch kommunizieren. Falls die Leute das nicht vorbestellen können, nicht mitbekommen haben, was auch immer, haben die eine Chance, das auch später zu kaufen?
Auf jeden Fall. Dann fällt nur dieses Sammlerstück weg.
Mhm, klar.
Dafür wird es aber auch ein paar Euro billiger. Und natürlich, wenn man jetzt mich vor Ort nicht trifft oder man ist krank oder so, dann kriegt man natürlich, man hat es aber vorbestellt, dann kriegt man natürlich das Sammlerstück auch zugeschickt noch. Also das kriegen wir dann schon auch hin. Also
wann hast du vor, wann das erscheinen soll nach Hessisch-Oldendorf?
Also so schnell wie möglich. Mhm. Ja, also es ist natürlich einiges an Arbeit, aber ich sag mal, das soll noch im Sommer kommen auf jeden Fall.
Okay.
Also so, ja, also so, dass man es noch, während man noch Auto fahren kann mit den schönen Autos, auch noch in die Hände bekommt.
Genau. Sehr coole Idee. Ich bin echt gespannt drauf.
Ich auch.
Jo. Ich finde das toll, wie engagiert du bist und dass du wirklich frische Luftkühlers reinbringst in die Szene. Mike, das war wirklich sehr interessant und ich hoffe, dass es Menschen motiviert, die auch Lust haben auf sowas, auf einen luftgekühlten VW und jetzt gesehen haben, Mensch, man kann alles lernen, vielleicht braucht man Hilfe und man findet aber leicht Hilfe. Also das ist das, was wir immer wieder hören, vor allen Dingen von konvertierten Wasserleuten, dass es in der luftgekühlten Szene so viel leichter ist, Menschen kennenzulernen, dass man viel leichter akzeptiert wird. Ich glaube, das hilft alles sehr. Und dann kann man sich auch den Traum vom Käfer, vom Bus, vom Kamern verwirklichen, wenn man einfach die Ärmel hochkrempelt und sagt so, ich mache das jetzt, weil das ist an sich tatsächlich einfache Technik und gut machbar, würde ich sagen.
Ja. Sehe ich genauso. Und ich möchte auch noch mal kurz Danke sagen, dass ihr das macht, weil das bietet mir ja auch immer was. Ich höre eure Folgen ja auch sehr gerne. Das heißt, das finde ich auch cool, dass ihr das macht.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Mike, vielen Dank für die Zeit. Ihr da draußen, ihr wisst, ihr könnt die Bilder passend zu dieser Folge auf Instagram und Facebook euch angucken.
Folgt uns, abonniert uns und schickt uns bitte ein Feedback. Wir freuen uns, ja.
Und wir sehen uns in 14 Tagen. Danke, Mike. Nee, danke,
ihr da draußen. Wir hören uns
wieder. Wir hören uns in 14 Tagen.
Wir sehen uns. So ist es nicht.
Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Ciao. Danke. Tschüss.
Das war Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.